So, zurückspulen. Ja, hallo Leute, wir sind jetzt hier im 14. Bandsalat. Es ist sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dazu, dass wir mal wieder eine Sonderfolge machen. Ach, nur eine Woche, nachdem wir einen Triple-Wopper rausgehauen haben. Ende letzter Woche gibt's schon wieder Rückspulfutter. Da freue ich mich sehr drüber. Toll, dass ihr einschaltet. Auch ein Hallo an alle Gelegenheitseinschalterinnen und Einschalter, die jetzt vielleicht nochmal wieder eingeschaltet haben, weil die Fortsetzung zu einer sehr beliebten Sonderfolge aus unserem letzten Quartal kommt. Aber das muss uns jetzt jemand erzählen, der das auch wirklich erlebt hat. Ich bin heute nur derjenige, der... Also ich, Sebastian, guten Tag, bin heute nur derjenige, der staunen wird und groß oh und vielleicht mal blöd nachfragen, so naiv, wenn es dann so zu Sachen kommt, wo ich denke, ja, ich brauche mehr Details, kann ich dann sagen. Und um Details zu liefern, ist hier ein weiteres Mal the man, the myth, the legend, Simon Andreas Fistrich. Guten Tag.
Hallo Sebastian, Mensch, hast du denn noch nie davon gehört, dass man nicht so übertreiben sollte, wenn man Leute ansagt, ja, weil die denen einfach nur scheitern können, auf die Fresse fallen. The man, the myth, the legend. Ich freue mich, hier zu sein in der Rückspultaste. Ich bin ja ziemlich oft hier tatsächlich auch in diesem wunderbaren, schönen Podcast, der aus unserer Podcast-Schmiede purzelt jeden Monat. Und ja, das hier ist die Fortsetzung der letzten Folge, Bandsalat 13, wo ich ein wenig berichten durfte über meinen ja etwas ungewöhnlichen Karriere. Weg und wie ich da in diese wundersame Welt der Spielejournalisten-Industrie gekommen bin. Und Sebastian, was mich sehr gefreut hat an dieser ganzen Sache, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie das ankommt, ob das die Leute überhaupt interessiert, ob die nicht denken, so, der ist aber ganz schön eingebildet, der erzählt da hier groß aus, der macht eine Biografie. Ja. Aber ich fand halt einfach witzig, was damals passiert ist und ich dachte, das finden auch ein paar andere Leute witzig und siehe da, es haben viele Leute witzig gefunden. Die Folge ist sehr gut angekommen, also auch was so die Reichweite, die Zugriffe angeht. Das hat mich wahnsinnig gefreut, aber Sebastian, weißt du, was mich noch mehr gefreut hat?
Was denn?
Ich habe mal wieder mit Leuten gesprochen, die ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesprochen habe, weil sich die Wege da einfach getrennt haben. Und damit meine ich natürlich Menschen, die aus diesem Cypress-Kosmos kommen, also dem Verlag, wo dann die PC Powerplay erschienen ist. Und das war toll, da wieder so zu reconnecten. Und dann habe ich so ein paar Nachrichten gekriegt. Die haben sich das alle angehört. Aber keiner hat mir zumindest gesagt, und das finde ich toll, keiner hat gesagt, du hast ja kompletten Schwachsinn erzählt. Das war ganz anders. Also das hat mich schon mal sehr gefreut. Dass viele Leute das witzig fanden.
Schau mal, dann hast du ja jetzt ganz viele Social-Verabredungen mit Leuten. Oder ist das einfach nur so ein Reconnecten online gewesen?
Das war einfach nur so ein Reconnecten online gewesen. Wobei, es gibt eine Ausnahme. Mich hat ein Kollege angesprochen, der dann später auch eine kurze Zeit mit mir mal bei Computec gearbeitet hat. Aber der eben auch bei Cypress war. Und das ist der Markus Rehmann. Und der Markus Rehmann wird später in dieser Sendung gegen Ende auch nochmal hier zu hören sein, denn er liefert eine unique Perspektive, wie der Engländer und Simon so ein bisschen falsch sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Er war nämlich oben, im oberen Stockwerk. Ich habe ja erzählt, ne, das war so zweigeteilt. Er war im oberen Stockwerk und hat da mal so ein bisschen die Entwicklung mitgemacht. Ist zwar kurz vor Ende des Verlags dann selber gegangen, aber das soll er alles später mal erzählen, wie die Leute oben quasi auf uns geblickt haben und wie da so die Stimmung war. Ich weiß es noch nicht, was der erzählt. Also das Gespräch hat noch nicht stattgefunden. Das machen wir in ein paar Tagen und dann wird das ans Ende dieser Sendung geschnitten. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf.
Ich bin auch wahnsinnig gespannt. Hab aber noch eine Frage zu der Zielsetzung, die du am Anfang genannt hast, Simon. Weil die Frage war, hast du gesagt, du erzählst von deinem Leben als Gaming-Journalist, als Spieleredakteur, wie man auch sonst sagen würde. Das stimmt natürlich. Die Frage ist, was ist das Ziel unserer Erzählung, unseres Mehrteilers? Ich glaube auch, wir machen nicht die letzte Folge heute. Ist das Ziel eine Spielejournalismus-Karriere, wie auch immer sie verlaufen sein mag, nachgezeichnet zu haben? Oder ist das Ziel zu erzählen, wie wird man zu jemandem, der selbstständig ist mit einer kleinen Medienbude, die Podcasts macht, hauptsächlich?
Vielleicht eher Letzteres. Und es hat sich auch gewandelt. Am Anfang war die Idee oder meine Idee zu dieser ganzen Sache, ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen, was meinen Berufsweg angeht. Und das finden ja vielleicht auch andere Leute lustig. Also das einfach ein bisschen irre Storys so zu erzählen und den Leuten so das Gefühl zu geben, wie das denn in einem Beruf ist, den jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute einfach gemacht haben, ne? Eben diese Spielejournalismus-Nummer. Aber jetzt habe ich da auch höhere Ambitionen schon, denn das hat sich ja bei mir, die Entwicklung, die ist ja in eine ganz bestimmte Richtung gelaufen und dann hat sie sich einmal so um die Sonne gedreht und ist jetzt wieder dann zurückgeflogen. So, jetzt bin ich wieder da angekommen, als ich, wo du ja so wunderbar drüber gelacht hast, mal selbstständiger eBay-Verkäufer werden wollte. Nur ich verkaufe natürlich keine eBay-Sachen, sondern ich verkaufe halt mit dir zusammen, dankenswerterweise, Podcasts und Geschichten und Medien, solche Dinge.
Was ihr nicht wisst, ist, dass der Simon unter falschem Namen aus seinem Keller Kakteen per eBay verkauft.
Kakteen-Heini, 23.
Ja, genau, der bist du.
Kakteen, Sebastian, ich hatte viele Jahre lang überhaupt keine Pflanzen. Vor allen Dingen, als ich alleine gelebt habe, weil das ist einfach, ich habe nicht so den grünen Daumen. Ich hatte aber so einen kleinen Kaktus, den habe ich an so einer Losbude gewonnen, am Rummelplatz. An der Kerwa, wie es hier in dieser Gegend heißt. Und ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, die es geschafft haben, dass ein Kaktus vertrocknet.
Oha.
Ich habe den immer mal so, das reicht ja, wenn du da alle paar Wochen 3 Tropfen Wasser drauf gibst, aber das habe ich dann ein Jahr vergessen. Und das ist nicht gut, was mit Kakteen passiert, wenn die austrocknen. Die ziehen sich so richtig zusammen. Weißt du, die werden so schrumpelig. Und dann habe ich diesen Kaktus gesehen und ich habe Schuldgefühle gehabt. Ohne Ende. Ich habe damals im Internet gesucht, kann man den wiederbeleben? Ja, versuch mal zu wässern. Also ich habe den Kaktus komplett ins Wasser geworfen, habe ihn da drin gelassen, so ein bisschen. Aber nee, ich habe ihn umgebracht. Also ich habe in meinem Leben schon mal einen Kaktus umgebracht.
Okay, kauft doch keine Kakteen bei Simon. Dann kann ich jetzt meine Kaktus-Story ja auch noch bringen.
Gerne.
Ich habe 98 oder 99 mal einen geschenkt bekommen, der war in so einem kleinen Pott. Wirklich so ein kleiner, faustgroßer Pott vielleicht. Ja. Mhm. Der Kaktus war nur so eine Hand hoch, vielleicht. Ach, weniger als eine Hand hoch, so eine Handfläche hoch. So ein kleiner, stachliger Geselle. Mhm. Den habe ich auch sehr vernachlässigt. Und der wurde dann auch so ein bisschen kümmerlicher und trauriger. Und irgendwann bin ich dann mal ausgezogen. Und das war, da habe ich den schon 6, 7 Jahre gehabt. Und dann haben meine Eltern den in ihre Obhut und ihre Pflege genommen und haben den immer mal wieder umgetopft, in neue Erde getan. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob er noch da ist, mittlerweile ist er über 1 Meter hoch.
Einen Meter?
Der ist bei seinem Durchmesser geblieben, bei diesem pisseligen, ja, wie so ein dünnes Rohr, wie so ein Chlorrohr-Durchmesser, aber eben immer höher. Und die müssen den schon stützen mit so Holzstäbchen, weil er würde sonst umfallen. Und irgendwann fällt er auch mal um, wenn er noch weiter wächst. Der ist, also der begeht irgendwann mal Kaktus-Seppuku.
Das macht mich jetzt noch betroffener, weil was hätte sein können? Stattdessen habe ich meinen Kaktus quasi in den Keller gesperrt und ihm ab und zu mal so einen Fischkopf hingeworfen. Und dann konnte er sich ja nicht entwickeln. Letztendlich, ne? Um diese Geschichte abzuschließen, mittlerweile haben wir wieder ganz viele Pflanzen und ich bin noch in der Lage, mich zu kümmern.
Ich hoffe aber, du hast jetzt aktuell keine Kakteen.
Nein. Nee, doch.
Weil das wäre ganz groß.
Wir haben einen, ja. Doch, doch. Ich weiß sogar, wo er ist und ich weiß auch, wie er aussieht.
Okay, steht da so, dass euer Kollege, der jetzt bei euch eingezogen ist vor ein paar Wochen. Okay, nicht, dass der irgendwann mal mit so 3 Stacheln in der Nase auf dich zukommt und ganz jämmerlich macht.
Der kommt da nicht dran, aber wenn er könnte, dann würde genau das wahrscheinlich passieren. Ja, da hast du absolut recht, ja. Gut, jetzt haben wir es wahrscheinlich erfolgreich geschafft, dass ganz viele Leute wieder abgeschaltet haben. Sehr gut. Dann wird es ein bisschen gemütlicher.
Ja, jetzt sind wir unter uns, genau.
Jetzt sind wir unter uns, ne? Und jetzt kann ich ja ein bisschen weiter erzählen. Was haben wir vor, diese Folge? Wir haben ja so beim letzten Mal erzählt, wie ich überhaupt in diesen Beruf kam, wie das so am Anfang war, auch so ein bisschen über das Konzept gesprochen, über die Stimmung in der Redaktion, die Leute, auch schon natürlich ein paar Sachen angesprochen, die da nicht so gut liefen. Das würde ich gerne etwas vertiefen in der heutigen Folge, also wie sich das weiterentwickelt hat und wie es dann halt ja so dann auch langsam aufs Ende zuging. Also man gefühlt hat, das kann nicht so weitergehen. Dieses Ende allerdings, das hat nochmal genug Futter und Fleisch, dass man das in der eigenen Folge verpacken kann. Auch da habe ich wieder Leute, mit denen ich da gerne sprechen möchte, drüber, die das miterlebt haben. Aber wir sind jetzt quasi so auf diesem, wir sind irgendwie so auf diesem Berg oben und jetzt geht's so sanft geht's bergab. Manchmal geht's auch wieder ein bisschen nach oben, aber die grundsätzliche, die Höhenmeter, die nehmen ab, will ich jetzt einfach damit sagen. Mhm. Ja.
Und meine Aufgabe wird es heute natürlich sein, möglichst viel saftigen Gossip aus Simon rauszukitzeln, aus seinen Jahren, die er da verbracht hat.
Ich glaube aber, ich fange mit was Lustigem erstmal an und was Positivem und für mich auch vielleicht so der Höhepunkt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch nochmal im Nachgang ein bisschen darüber nachgedacht, was war denn der Höhepunkt für mich bei Cyprus, bei der PC Powerplay? Also der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich angekommen in diesem Beruf und jetzt kann ich das auch. Also dieses Gefühl, ich habe nicht mehr dieses Imposter-Syndrom. Irgendwann stellen die fest, der Fistrich hat sich hier irgendwie eingeschlichen. Und was macht der hier überhaupt? Also, wo ich dann zum ersten Mal das Gefühl habe, okay, ich kann das vielleicht einigermaßen. Ne? Und das ist schon die angesprochene E3 2006. Sebastian, kennst du die E3? Weißt du, was das ist?
Ich kenne die so theoretisch. Das ist eine große Spielemesse in den USA. Und ist das eine Publikumsmesse eigentlich oder ist das eine reine Fachmesse?
Fachmesse ist also nicht die Gamescom, wo sich jeder Hans Wurst, also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber jeder sich irgendwelche Tickets kaufen kann und da reingeht und aus welchen Gründen auch immer man da auf die Gamescom geht. Ich würde das glaube ich nicht aushalten, diese ganzen Wartezeiten und so. Aber gut, viele Leute finden das ja geil und sehen da die neuen Spiele und können das dann da zocken. Und das ist ja auch so ein cooles Event, da trifft sich die jungen Leute, treffen sich. Das ist die E3 nicht, die E3 ist eine Fachmesse.
Aber auch nicht so eine Fachmesse, wo dir dann trotzdem Endverbraucherinnen und Verbraucher begegnen, weil die sagen, guten Tag, lieber Herr Fahrradhändler, ich habe doch bei Ihnen letzten Monat ein schweineteures E-Bike gekauft. Schreiben Sie mir doch mal einen Zettel, wo drauf steht, dass ich bei Ihnen im Geschäft angestellt bin, damit ich zu den Fachbesuchertagen auf eine Fahrradmesse gehen kann.
Doch, das gibt's. Definitiv. Also auch da laufen Leute rum, wo ich sage, Mensch, aber das Mindestalter für so Fachjournalisten ist aber ganz schön runtergesetzt worden, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das ist ja auch viele Jahre her. Ich glaube, man konnte relativ teuer, also jetzt nicht irgendwie $17 oder so, sondern $700, konntest du so Fachtickets auch kaufen. Und dann, wenn da der Papa genug Kohle hatte, konnte der natürlich seinem Nachwuchs was Gutes tun und sagen, hier, komm, wir gehen da jetzt mal auf die E3. Aber es war nicht überlaufen. Mittlerweile bin jetzt auch schon ein bisschen aus der Spielebranche raus. Mittlerweile gibt's die E3 ja schon lange nicht mehr. Das hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt. Und viele Hersteller, und das ist ja auch mit hohen Kosten verbunden. Also als Hersteller musst du dich da einkaufen und man muss halt diese Hotels mieten und was weiß ich alles. Und dann sind ja die großen Publisher vermehrt dazu übergegangen, so eigene Veranstaltungen zu machen. Ja, mit dem Internet hast du dann, und auch vor allen Dingen, die Fachjournalisten sind ja nicht mehr so wichtig im Spielebereich, wie es früher mal der Fall war. Heute gehst du viel über Influencer, du hast halt die Let's Player, du hast Twitch, die Streamer, ganz, ganz wichtig. Und deswegen versuchst du die halt natürlich zu hofieren und machst dann deine eigenen Dinge oder machst irgendwelche YouTube-Streams und hier, da ist das neue Call of Duty und egal wie das bewertet wird, die Leute kaufen es ja so oder so. Also die Wichtigkeit hat ja noch viel mehr abgenommen als damals. Aber es ist eine Fachmesse, die in Los Angeles stattfindet, da im Convention Center. Und da war ich in meiner Laufbahn 4-mal oder so, war ich auf der E3 oder 5-mal, so über die ganzen Jahre hinweg, auch bei Computec. Das da war aber meine erste, also die E3 2006. Und die habe ich mit dem Florian Stangl zusammen, sind wir da hingeflogen.
Wie habe ich mir das vorzustellen, Simon, wenn in der Redaktion ausgewählt wird, wer auf diese Messe reist? Weil ich stelle mir das ja so vor, dass alle dahin wollen und alle dann in so einer großen Konferenz sitzen und vorne steht der Chef mit einem Zettel, dieses Jahr fährt mit Simon Fistrich und dann machst du so, yeah, und alle anderen. Wie geht das?
Ja, da muss ich dir den Zahn jetzt direkt ziehen. Ich glaube, dass da niemand Bock drauf hatte, auf die E3 zu fahren. Es ist natürlich schön, ne, also es ist ja dann länger, du bist ja mehrere Tage da, schön Los Angeles, schön auch die Spiele sehen, das ist ja alles Spaß, aber du weißt ja, was für eine Arbeit dann dahinter steckt, ne? Weil du fährst ja nicht nur einfach hin und gehst dann wieder nach Hause und sagst, oh, das war mal eine schöne E3, sondern dann geht's los. Dann werden viele Artikel geschrieben, Videos gemacht und all diesen ganzen anderen Kram. Und selbst ich, wir reden ja hier von 2006, ich weiß nicht, wann das war, Juni oder so, war das immer, die E3, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da war ja auch schon lange genug dabei, dass diese anfängliche Begeisterung, ich flieg mal in die USA und guck mir Spiele an, schon deutlich abgeflaut ist. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut darüber. Ich habe gedacht, scheiße.
Also ist da schon so eine Art Ernüchterung eingetreten? Weil ich stell mir das vor, wenn sie dir jetzt in dem Jahr oder 2 oder 3 Jahre davor gesagt hätten, hör mal, du fliegst mit Florian Stange auf die
Spielemesse. Sofort.
Ja, dann hättest du gesagt, Entschuldigung, ich müsste jetzt gerade mal meine Unterwäsche wechseln und dann packe ich meinen sofort, Koffer. Oder?
Natürlich, klar. So. Problematisch war aber auch, dass wir sind natürlich mit nicht nur zu zweit von Cyprus dahin geflogen, sondern ich glaube, der Chef war dabei und von den oberen Redaktionen war auch jemand dabei. Vielleicht war sogar der Markus dabei. Muss ich später mal fragen. Ich weiß es nicht mehr. Also jedes Heft hat da halt Leute hingeschickt. Nur sind zwei Leute für eine E3, die damals die wichtigste Spielemesse war im Jahr, wo du die Neuheiten einfach gesehen hast, sind zwei Redakteure halt viel zu wenig. Aber wir waren ja schon in einem Modus, wo wir Geld sparen mussten. Du wirst ja nicht eingeladen zu E3, sondern du musst die Flüge bezahlen, du musst das Hotel bezahlen und so weiter und so fort. Deswegen war mir halt, wusste ich schon von vornherein, ach du Kacke, wie soll man das überhaupt schaffen? Also über die 20 Spiele oder 25 Spiele, die wir da gesehen haben, hinterher auch noch zu berichten. Denn das lag terminlich auch so, dass der Redaktionsschluss, also die Heftabgabe, die war ein paar Tage später nach Rückkehr. Ich glaube, 3-4 Tage nach Rückkehr musste das Heft eigentlich schon abgegeben werden. Oder die DVD, glaube ich. Die DVD musste abgegeben werden und dann ein bisschen später das Heft. Also war jetzt nicht so, dass wir da hingeflogen sind und dann hast du 3 Wochen gehabt, um das alles zu verarbeiten, sondern das musste vor Ort auch noch passieren. Also wir mussten auch vor Ort nach einem Messetag schon mal anfangen zu schreiben und Videoschnitt zu machen. Diese Dinge. Deswegen hatte ich da, ich habe davor, glaube ich, also jetzt nicht Panik gehabt oder so, aber ich dachte, ach du Kacke, wie soll das überhaupt gehen?
Ist lustig, dass für dich eine Messe dann schrecklich wurde, wenn du da warst. Für mich, als derjenige, der den Messestand auf unserer Messe, die ich dann betreut habe, gebaut hat, für mich war der erste Messetag wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag, weil ich war fertig mit dem Scheiß, die Butze stand und dann konnte man einfach laufen lassen. Das ist wie der Moment, wenn du den Schlitten nach oben an den Hang gezogen hast und dann rauschst du einfach runter, kannst jetzt eh nichts mehr machen, jetzt läuft das Ding. Und alle anderen waren am Ächzen, am Stöhnen um mich herum, oh Messe und ich so, ja, Gott sei Dank sind die letzten Monate vorbei. Und die Messe ist jetzt am Start.
Ja, du hast eine etwas andere Aufgabe gehabt, ne? Nämlich eben die Präsentation da ordentlich zu machen. Ja. Ich war einer der Messebesucher und musste mir das dann alles angucken. Na gut, dann sind wir halt da hingeflogen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir in einem supergeilen Hotel logiert haben. Wir waren da irgendwo, war das Hollywood? Kann sein. Also das war halt irgendwie, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Gegenüber war so ein Lokal, relativ bekannt, die Saddle Ranch. Und die Saddle Ranch, die zeichnet sich dadurch aus, dass das ist so ein country-mäßiger Club und ein Restaurant. Und da kannst du so Bullriding auch machen, auf so einem elektrischen Bullen. Ja, kannst du hin und her reiten und all sowas. Und die Saddle Ranch, die wird noch wichtig. Jedenfalls waren wir in diesem Hotel.
Übrigens, die ist tatsächlich in West Hollywood.
West Hollywood, habe ich mich richtig erinnert. Auch relativ weit weg vom Convention Center. Das heißt, wir sind da jeden Morgen auch hingegurkt mit einem Mietauto.
Ja.
Für mich war das erste Mal, dass ich in den USA Auto gefahren bin. Das ist jetzt nicht wild. Die haben sehr ähnliche Regeln zu unseren, aber das kam auch noch dazu. Und der liebe Herr Stange, der hat sich natürlich gedacht, jetzt habe ich den jungen Redakteur dabei und ich bin ja der alte Sack, der fährt jetzt mal schön jeden Tag. Ja, der kutschiert den Herrn Stangl durch die Gegend. Auch das wird noch wichtig. Da waren wir halt da und ich glaube, es sind 3 Messetage gewesen, also 3 Tage wirklich, wo du durchgetaktet bist. Also du hast halt jede Stunde, kann man sagen, hast du einen anderen Termin. Und das hat man dann auch so blöd gelegt, dass selbst die Zeit von einem Stand zum nächsten zu laufen manchmal nicht so ganz ausgereicht hat und du warst ja die ganze Zeit am Hetzen.
Oh, Anfängerfehler aber.
Totaler Anfängerfehler, richtig. Aber wir waren ja auch nur zu zweit und wir mussten auch möglichst viel mitnehmen. So.
Ja.
Das habe ich später übrigens auch mal anders gemacht. Aber so war das halt, ne? Und ja, also das Hotel, Doppelzimmer mit Herrn Stange.
Ja.
Super.
Ach so.
Wir haben uns gut verstanden. Aber ich würde das einfach nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt noch in der Firma arbeiten würde und ein Arbeitgeber würde mir sagen, du gehst mit deinem Kollegen in ein Doppelzimmer, dann würde ich sagen, mach ich nicht. Das mache ich nicht. So viel kannst du mir gar nicht zahlen, dass ich nicht, wenn ich beruflich unterwegs bin, mein Recht habe auf eine Privatsphäre abends, ja, und einen ruhigen Schlaf, weil man ist ja, Sebastian, wie wir wissen, auch nicht, ne, wenn man, dann schnarcht vielleicht mal einer oder so und das ist einfach nicht erholsam, um es mal zu umschreiben. Und dann hast du auch noch dieses Ding, dass beide auch arbeiten müssen.
Ja.
Ich lag da auch im Bett und hab getippt und der Stangl war am Schreibtisch und hat getippt oder es war umgekehrt. Das war halt einfach alles schon mal ein erhöhtes Stresslevel. Aber Geld sparen, Geld sparen. Natürlich habe ich irgendwann die Scheißerei gekriegt. Ist natürlich klar, dass das dann auch noch dazu kommt. Flo erinnert sich da hoffentlich nicht mehr dran, aber der hat wahrscheinlich die Nacht auch kein Auge zugemacht, weil ich musste alle 5 Minuten, war halt natürlich nicht so kurz die Intervalle, aber gefühlt alle 5 Minuten aufstehen und auf den Pott rennen. Also so eine richtig krasse Magen-Darm-Nummer.
Ja, die danke, Saddle Ranch, ne?
Die kam dann auch noch dazu, ja. Und ich glaube, an dem Tag habe ich dem Flo auch morgens gesagt, du fährst heute. Ich fahre nicht, du fährst heute. Ist mir egal, dann auch gemacht, dankenswerterweise. Aber das Geilste war, ich hatte hier unseren Geschäftsführer, der aus welchen Gründen auch immer auf der E3 war. Also die Deals, die er da womöglich gemacht hat, die haben ja offensichtlich nichts gebracht, wenn er überhaupt welche gemacht hat. Der habe ich auch noch durch die Gegend kutschiert. Der saß dann hinten auf in diesem komischen Chrysler oder was immer das auch war, die ich ja durch die Gegend gefahren war. Und der hatte die Angewohnheit, so einen Kaffee mitzunehmen. Immer. Der hat sich morgens noch so einen Kaffee eingegossen. Und ja. Ich war übermüdet. Ich habe den Verkehr zwar beachtet, aber vielleicht nicht so gut beachtet, wie ich ihn hätte beachten sollen.
Ach, schön.
Und das Ganze führte dann zu einer Vollbremsung, die ich machen musste, weil es jetzt halt davon gekracht. Ich höre von hinten nur so und sein Anzug war dann nicht mehr ganz so sauber.
Ja, verstehe. Oh nein.
Schon das zweite Mal super mit dem Herrn angedockt. Nicht angedockt, sondern angeeckt. Das angedockt wäre ja gut gewesen.
Ach, das war derselbe.
Das ist der zweite schon. Das ist nicht der Herr Winners, sondern der andere, der dann
ich
kam.
Ich verstehe, ja. Oh, Backe. Hast du da noch Herr Dr. Kohl gesagt? Oder war der da schon so ein bisschen intimer?
Das ist eine gute Frage, ob ich den geduzt habe, weiß ich. Stefan habe ich geduzt. Also den Stefan Winners. Ob ich ihn geduzt habe, das kann ich dir gar nicht mehr. Ich glaube nicht.
Also auch insofern unangenehm, weil so eine generelle Distanz eigentlich noch da im Raum steht.
Ja, und wie gesagt, die Sympathie war jetzt auch nicht so groß da zu ihm. Ich habe versucht, ihn zu mögen, es ist mir nie gelungen.
Und das passiert dann doch immer, Simon. Wenn es sowieso schon schwierig ist mit jemandem, dann passieren ja auch noch solche Sachen. So ist meine Wahrnehmung oder meine Erfahrung. Das ist dann so eine Abwärtsspirale, so eine ganz langsame.
Er hat es wie ein Champ genommen. Das muss man auch sagen, er ist nicht ausgetickt oder sonstiges, aber das ist ja dann dieser Druck, dieses Stresslevel, das da noch dazukommt, weil du willst einen guten Job machen, dann baust du so eine Scheiße, dann geht's ja auch nicht gut. All diese Dinge, aber ich habe halt trotzdem weitergemacht. Immer weiter, ist mir vollkommen egal, ich gehe da hin, ich ziehe das durch, ich melde mich nicht krank, dann haben wir das auch wirklich durchgezogen. Das ist, nochmal, das ist eine der Sachen, wo ich wirklich echt stolz drauf bin. Gibt so 2, 3 andere noch, die dann später kamen, aber das ist so eine der ersten Sachen, an die ich denke, wenn mich jemand fragt, was hast du denn Gutes gemacht in deiner beruflichen Laufbahn, dann ist das eben diese Sache gewesen. Tolle Spiele gesehen, auch ganz, ganz viele Leute da nochmal kennengelernt, ne? So ein Richard Garriott beispielsweise oder die Witcher-Leute, die damals ihr allererstes Witcher-Spiel gemacht haben und wo der Kollege dann sagte, von The Witcher, der von CD Projekt, wo der dann irgendwie sagt so, this is the best action RPG you will ever play. Und ich so, ja genau. Bla bla bla. Aber das ist ja dann riesig, das ist ja super gut geworden, ne? Bioshock. Viele erinnern sich vielleicht an Bioshock. Habe ich da das erste Mal gesehen. Das hat mich komplett weggeblasen, dieses Spiel. Also ich war da so richtig, richtig cool drin und habe die Artikel da geschrieben und ich habe die Videos gemacht. Nochmal, als wir dann zurückgeflogen sind, vom Flo dann auch zu hören und das war wirklich ernst gemeint. Das war geil. Also trotz der Schwierigkeiten, die wir da hatten, würde ich jederzeit wieder mit dir machen. Da habe ich dann wirklich das auch angenommen und habe gesagt, cool. Also danke, dass du das sagst. Und dann bin ich ein bisschen gelassener geworden. Also das ist so dieser Punkt, glaube ich, der erste von vielen, wo man gelassener wird. Es gibt auch wieder Momente, wo das dann umschwenkt, aber da bin ich dann einfach gelassener geworden, weil du schaffst das. Ja, selbst wenn das vielleicht vom Start an erstmal so wie so ein Berg aussieht, da komme ich nie oben an, ne? Aber du schaffst das. Und das war cool. Aber dieses Saddle Ranch, dieses Dinner, das haben wir damals mit Ubisoft immer zusammen gemacht. Also Cypress und Ubisoft, die haben sich da getroffen und haben da getafelt. Und das war ein Gelage, Sebastian. Ich glaube, da habe ich auch mir die Scheißerei geholt.
Wollte ich gerade sagen.
Was sie da aufgetischt haben an so Mini-Burgern und hinterher gab es Steak und ich habe mich mit dem PR-Menschen von Ubisoft, da ist es wieder, dieses Rock'n'Roll-Life, ja, was du ja auch zu Recht kritisiert hast. Wir haben da auch ordentlich gebechert. zusammen und der ist tatsächlich irgendwann mit seinem Kopf so bup, nach unten, also mit seinem Kopf in den Teller gefallen. Er ist dann wach geworden. Unser Chef hat das aber bezahlt. Also Cyprus hat 20 Leute in dieser Saddle Ranch dann mit der Kreditkarte, Firmenkreditkarte hat er das Essen bezahlt.
Und an der Stelle würde ich das Doppelzimmer hinterfragen.
So, weil ich habe ihn ja gesehen, als die Rechnung kam, und hat er nochmal dieses Geräusch gemacht, was er auch gemacht hat, als er den Kaffee verschüttet hat, ne? Und das muss halt echt hoch gewesen sein, weil das ist halt arschteuer da. Ne? Das ist halt US of A, das ist halt arschteuer. Und ja, da dachte ich auch, ja, dafür hast du die Kohle. Super. Ja. Ja, dafür hast du die Kohle. Aber uns da unten in so einem Kellerzimmer zu parken, das ist dann völlig okay.
Hast du denn am Tag nach der Scheißerei wieder die Chili Cheese Fries bestellt?
Ich glaube, ich habe da einfach weitergegessen, ganz normal, weil ich habe Energie gebraucht. Das wurde 1:1 umgewandelt. Ich glaube, wir haben wir hatten relativ viel Zeit, bis der Flieger losging. Und dann sind wir ins Kino gegangen und ich habe diesen einen Film gesehen hier von Wolfgang Petersen. Poseidon, aber die Wolfgang Petersen-Version davon.
Ach,
der Untergang
so.
Der Poseidon und dann wird die Wolfgang Petersen-Version. Und ich habe das geguckt und dachte, das ist aber kein guter, besonders guter Film.
So, nee.
Das. Mir ging es dann wieder relativ gut. Also es war mal eine kurze Magenbestimmung.
Ist denn Ernest Borg? Nein. Hast du gesagt.
Richtig. Also das halt, dieses tolle Erlebnis noch. Und jetzt kann uns ja nichts mehr aufhalten. Jetzt kann uns jetzt kann es ja absolut nichts mehr aufhalten.
Also das würde ich jetzt so nicht behaupten, Simon. Also die Verkehrsverhältnisse können einen aufhalten, der Darm kann einen aufhalten. Du hast jetzt schon viele Hindernisse aufgezeigt. Du kannst vom Bullen geschleudert werden in der Saddle Ranch. Es ist kein Zuckerschlecken, würde ich sagen, Leben als Spielredakteur, so wie das klingt.
Ach Sebastian, ey, das ist jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist kein Zuckerschlecken, dann würde mir irgendwer, der halt jeden Tag 8 Stunden an irgendeiner Maschine steht oder in irgendeiner Mine arbeitet oder so, würde mir den Vogel zeigen und das zu Recht. Das ist ja eigentlich keine Arbeit. Es ist Arbeit, aber es ist ja eigentlich keine Arbeit. Verstehst du, was ich meine?
Warum sagst du das? Es bringt doch trotzdem dich dazu, dass du einen ganzen Arbeitstag 8 Stunden dafür brauchst.
Ja, lass es mal 10 Stunden sein. Aber
ja, lass mal 10 Stunden, noch mehr, genau.
Es ist natürlich auch am Ende doch eine gute Sache, weil das haben ja viele Leute gelesen und ich habe da immer so gesagt, solange man unterhaltet und dass das Leben bereichert oder vielleicht so jetzt mal von dieser Testperspektive gesehen, die Leute davor bewahrt, Fehlkäufe zu tätigen, ist das ja schon ein ehrenswerter Job. Aber bei Tageslicht betrachtet sind wir Gaukler, wir sind Barden, wir sind Scharlatane und Narren. Wäre zwar schade, wenn die weg wären, aber die Menschheit würde weiter existieren. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Deswegen tue ich mich so schwer damit zu sagen, oh, ich beschwere mich jetzt, aber wie anstrengend das war. Es war anstrengend, aber es ist auch ein bisschen albern gewesen. Weißt du, was ich damit sagen will?
Ich weiß, was du damit sagen willst, aber ich glaube, dass die Menschheit zwar noch weiter existieren würde ohne die Entertainment-Branche, aber nicht mehr irgendwas Lebenswertes.
Das freut mich, ja. Was aus diesem Amerika-Termin übrigens auch noch zurückblieb, ist, das habe ich auch vielleicht so ein bisschen angedeutet schon, diese Vorstellung, die man hat von den USA, weil man so aus dem Film kennt und aus dem Fernsehen, das ist ja total geil da. Und ich weiß noch, wie heute, auf dem Weg zu diesem Convention Center, da geht ja so eine Straße so ab und da blickst du rein und das ist so eine Pappkartonsiedlung, die du da siehst. Also du hast halt links und rechts Kartons, die da stehen, unterschiedlicher Größe und da wohnen Menschen drin.
Ja.
Und ich fand damals halt diesen Gegensatz krass. Du hast links dieses Convention Center, oben steht, was weiß ich, irgendein Spieletitel oder irgendein Publisher. Hier ist unser neuestes Ding. Da ist Klicki bunt und Glitzer und alles total toll. Und wir unterhalten uns über die Qualität von Videospielen. Und rechts daneben leben Leute in Pappkartons. Und ich weiß, dass das natürlich Quatsch ist, was ich jetzt sage und viel vereinfacht, aber du musst mir doch nichts über die Qualität über ein GTA erzählen, wenn da rechts noch Leute in Pappkartons leben.
Ja.
Also klar, der Vergleich hinkt, aber deswegen bin ich aber auch dankbar für diese Termine, die ich da gemacht habe, weil dir das so ein bisschen auch, das macht dich mehr zum Realisten, zu jemandem, der halt, und deswegen finde ich auch gut, wenn Leute reisen. Das ist ja so ein bisschen verpönt. Fliege mal nicht so weit weg und Umwelt und so, verstehe ich auch alles, aber es ist für mich trotzdem wichtig gewesen, mal rauszukommen und andere Menschen kennenzulernen und andere Kulturen, ist jetzt auch wieder übertrieben, weil die USA und Deutschland, das ist ja relativ nah beieinander, aber trotzdem da auch mal diese anderen Eindrücke aufzunehmen. und nicht immer nur im eigenen Schrebergarten zu sitzen. Es ist wichtig, auch die Welt mal so zu sehen, weil du einfach ein besseres Bild hast, als wenn du das nur im Fernsehen dir die ganze Zeit anguckst. Also, das ist das Tolle an den Reisen gewesen. Auch. Das so ein bisschen in sich aufzusaugen. Und USA ist einfach wild.
Ja, vieles ist einfach so wie hier, nur ein bisschen obszöner, habe ich das Gefühl immer.
Bisschen ja. Drüber, ja. Ein paar Jahre später kommt das dann aber auch ja. Hier an. Das ist so. Aber trotzdem, gut gelaufen. Wir haben da ein paar gute Seiten gemacht, ein paar gute Artikel gemacht. Wir haben Videos gemacht und da dachte ich, das ist wirklich ein cooler Event gewesen. Und jetzt kann mich nichts mehr schocken, so wirklich. Und mich haben noch ein paar Sachen geschockt, aber ich konnte damit besser umgehen später, definitiv.
Ja.
So, und von diesem Hoch schaut man sich natürlich so die Entwicklungen an, der Verkaufszahlen, diese richtigen Zahlen habe ich ja nie gekriegt, habe ich ja schon beim letzten Mal schon erwähnt, wenn man da so nachgefragt hat, kam so ein bisschen drunter, aber es lief nicht besonders gut. Unterschiedliche Gründe, generell der Markt verändert sich, aber wenn man immer noch sieht, dass das Heft halt zu teuersten Zeiten 3,60 € gekostet hat und davor 2,99 € und da halt einfach weniger Einnahmen hatte und sparen musste und dadurch auch nicht mehr die Kohle hatte für diese High-Class-Vollversion. Weil, machen wir uns nichts vor, du kannst noch so gute Texte schreiben, es ist relativ klar geworden, dass der große Hebel bei den Verkaufszahlen die Vollversionen sind, die auf dem Heft sind. Jetzt sind Vollversionen teuer. Die sind sogar schweineteuer, je nachdem, was du da für ein Spiel drauf hast. Also das No One Lives Forever 2, glaube ich, das waren, ich will nicht lügen, aber das sind mehrere hunderttausend Euro gewesen, diese Vollversion aufs Heft zu kriegen. Also
Wahnsinn.
Wirklich krass teuer.
Wie viele Jahre alt sind solche Vollversionen im Durchschnitt, wenn man die auf ein Heft in einer DVD bringt?
Je neuer, desto teurer, logischerweise. Theoretisch könntest du wahrscheinlich einen Deal machen mit einem Publisher und sagen, ich nehme dieses Spiel, was vor 3 Monaten erschienen ist und pack das drauf und dann wird's halt entsprechend teurer. Aber meistens sind die 1-2 Jahre älter, also 1-2 Jahre nach Erscheinen sind die dann auf den Heften gelandet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt war es halt so, dass man gesagt hat, wir müssen uns absetzen. Statt einer Vollversion kommen 2 Vollversionen drauf, aber die sind halt beide schwächer. Da waren teilweise, Sebastian, da waren Spiele drauf. American Conquest. Kann sich niemand mehr dran erinnern.
American Conquest?
Haben wir hier, oder Carmageddon TDR. Halt so TDR 2000. Against Rome. Also jetzt nicht wirklich kompletter Schrott, aber einfach schwächere Titel, die dich nicht so ziehen wie ein Schlacht um Mittelerde oder No One Lives Forever. Das zieht dich einfach nicht. Deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Dann hat man etwas versucht. Früher waren ja so Spielevideos, die waren auf der DVD. Also du hast die DVD genommen, hast sie in deinen DVD-Player getan, hast das dann gestartet und dann lief das Spielevideo ab. War natürlich dann immer in, was ist DVD? 457p? 480p, danke. Also eben nicht in HD. Die Idee war damals, komm, wir packen High-Res-Videos, so haben wir das damals genannt, High-Res-Videos auf die DVD. Die kannst du dann aber natürlich nur in einem Rechner abspielen. Also Konsolen und so weiter, die konnten das ja dann nicht damals. Deswegen hat man das versucht, da einen Mehrwert zu bieten. Hat nichts gebracht. Das war kein Hebel. Die Vollversion wären der Hebel gewesen.
Also dann geht's den Leuten ja, die große Masse kaufen von so einem Heft, denen geht's ja gar nicht um den Journalismus, den ihr damit betreibt, sondern jetzt das Spiel von letztem oder vorletzten Jahr endlich mal zu einem erträglichen Preis kaufen zu können.
Das ist die bittere Erkenntnis, die man da gesammelt hat. Also zumindest ging es mir so. Natürlich gibt es Leute, die Artikel lesen. Natürlich gibt es die Menschen, die das deswegen kaufen, weil sie halt von den Redakteuren was erzählt bekommen wollen. Aber das ist nicht die breite Masse. Und du brauchst die breite Masse, um so ein Heft zu finanzieren. Um diese Arbeitsplätze zu finanzieren, um die ganzen Fixkosten zu finanzieren. Diese Leute, die breite Masse, die schaut, oh geil, ich kriege eine Vollversion. Also damals, 2006, auf DVD. Ich will die Vollversion haben. Der Rest interessiert mich überhaupt nicht.
Ist das eine gewisse Ernüchterung oder beißt man sich da so durch?
Da beißt man sich durch. Das ist eine Ernüchterung, aber schau, ich war ja damals relativ weit weg von diesen geschäftlichen Aspekten und von diesen Zahlen. Man hat sich zwar interessiert, aber ich habe das nicht so an mich rangelassen. Ich habe immer so gedacht, ja, das wird schon irgendwie werden. Und dafür gibt's ja die Chefredaktion und irgendwelche Leute, die da oben sind, die das hinkriegen. Im Hinterkopf war natürlich immer die Angst, und das habe ich auch einem Martin gegenüber mal geäußert, muss ich mir einen neuen Job suchen? irgendwann mal, dass du den Job behalten möchtest, weil er im Großen und Ganzen ja wahnsinnig viel Spaß macht und du es nach wie vor nicht fassen kannst, für so etwas bezahlt zu werden. Und deswegen hat man sich gedacht, na gut, dann versuchen wir trotzdem qualitativ so gut wie möglich zu arbeiten. Für die Leute, die das gutieren. Für die, ja, wenn du willst, Fans der ganzen Nummer.
Als was hättest du dich beworben?
Wenn ich da rausgeflogen wäre?
Ja.
Ich hätte wahrscheinlich versucht, bei der Konkurrenz unterzukommen. Zum Beispiel Computec, zum Beispiel IDG damals noch in München. Also GameStar. Oder auch, weiß ich nicht, Computerbildspiele oder keine Ahnung. Also irgendwas, also da weiterzuarbeiten in diesem Beruf. Das hätte ich versucht. Wäre das gescheitert, hätte ich versucht, bei einem Publisher unterzukommen. Also ich wäre schon, hätte schon versucht, in dieser Gaming-Branche zu bleiben. Über alles andere habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also ich hatte keinen Plan B zu dem Zeitpunkt.
Okay, das hätte ja sein können, dass, ich meine, es gab ja schon mal einen Videospiele-Crash Anfang der 80er Jahre. Hätte ja sein können, dass aus irgendwelchen Gründen diese Branche als Seifenblase platzt. Du hattest jetzt nichts, wo du dann sagst, dann werde ich Apotheker.
Null, null. Also ich hätte, weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte. Ich hätte versucht, das zu überbrücken und hätte... Naja, also ich hätte halt alle möglichen Leute angeschrieben. Ich hätte mich versucht, als freier Autor durchzuschlagen. Halt solche Sachen. Aber kann jetzt nicht zurück in einen sicheren Hafen gehen oder so. Aber so war ich schon immer. Ich gehöre, und das ist manchmal ein Problem, ich gehöre zu den Leuten, die sehr im Hier und Jetzt leben. Die weniger in der Vergangenheit leben und weniger in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt.
Was heißt das?
Das heißt, dass ich mir nicht so viele Sorgen um die Zukunft mache. Und auch nicht zu sehr in diesem Ding bin, früher war alles besser und auch das waren so schöne Zeiten, was lustig klingt, weil ich diese Show hier mache mit dir. Aber trotzdem, ich tick so nicht, sondern ich versuche immer im Moment zu sein und diese naive Sicht zu haben, es wird alles gut. Natürlich tue ich auch Sachen für meine Zukunft. Es ist nicht so, dass mir alles egal ist, aber es spielt nicht so diese große Rolle. Also ich habe keine schlaflosen Nächte, was wird jetzt in 5 Jahren mit mir? Habe ich nicht, weil das kommt dann und dann habe ich schlaflose Nächte im Hier und Jetzt.
Ja, das geht mir ja ganz ähnlich. Also ohne jetzt, dass es jetzt um mich gehen würde, aber das kann ich nachvollziehen. Ich bin da ja grundpessimistisch, was die Zukunft angeht, aber denke mir auch, ich kann da ja eh nichts dran ändern. Ich, Sebastian, kann da eh nichts dran ändern. Ich kann nur dann mit den Konsequenzen umgehen. Und deswegen mache ich lieber jetzt geile Sachen, solange es noch nicht so ist.
Ja, so ähnlich sehe ich es halt auch. Und das ist vielleicht ist das nicht die klügste Einstellung. Also ich glaube, der strategisch beste Weg wäre ja, wenn du dich auf verschiedene Optionen vorbereitest und da auch viel Energie reinsteckst, dass das so passiert. Aber ich war noch nie so habe nie so dem strategischen Ding gefolgt, alles immer so zu machen, dass das super ist. Und hätte ich es gemacht, Sebastian, würde es diesen Podcast hier nicht geben mit dir.
Ja, eben. Und ich kenne auch Leute, die planen nur für die Eventualitäten, für die schlimmen Eventualitäten. Und das lastet die komplett aus. Und das ist für mich kein Leben. Das mag vielleicht für die ein Leben sein, das mag ich denen nicht absprechen. Für mich wäre das kein Leben, mich dadurch voll beschäftigen zu lassen, dass ich für nur sowas mache.
Na.
Aber kommen wir doch mal wieder zu, pass auf.
Ja.
Jetzt kommen wir doch mal wieder zurück zu guter Laune, nachdem wir jetzt hier so den Zukunftspessimismus verbreitet haben. Du kommst zurück von der E3, du stehst im Saft, du stehst in der Sahne, es geht dir gut. Du bist, wie hier steht, zwischen Pappkartons und schweren Teppichen. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen?
Diese Pappkartons und schwere Teppichen sind eigentlich dieses Ding, diese Pappkartonstraße, die ich gesehen habe auf der E3 und die schweren Teppiche, die immer in diesen amerikanischen Convention Centern liegen.
Ach so.
Das ist damit gemeint. Ja, also wie gesagt, wir sind ja bei der Stelle sind wir rausgegangen, wo wir halt neu versucht haben, diese High-Res-Videos zu machen, eine andere Vollversion und so, hat alles nicht funktioniert. Und man muss jetzt wissen, dass die Ausrichtung des Heftes stand in Konkurrenz zu einer GameStar, zu einer PC Games. Ne? Wir wollten halt da eine Alternative bieten mit unserem Wertungssystem, das ja ein bisschen anders war und auch mit einer, ja, so vielleicht so ein bisschen nerdigeren Touch auch als die anderen beiden Magazine, ne? Das hat auch insofern funktioniert, dass wir tatsächlich auch ein paar enttäuschte GameStar-Leser und Leserinnen oder auch PC Games-Kunden abgeworben haben. Die kamen dann zu uns. Das hat man dann auch so mal gelesen, ne? Das hat auch alles ganz gut funktioniert, aber es war halt nicht genug, um diese Marktmacht, die ein Computec hatte oder ein IDG, da wirklich anzugreifen. Also dann sind ja so Sachen erschienen wie, hier gibt's die Extended-Version von der PC Games, die Gold-Version, die XXL-Version, und dann war das eingeschweißt und dann war da noch eine DVD mit drin und noch eine Vollversion mit drin und ein Star-Poster. Ich muss Petra Fröhlich mal fragen, ob dieses Gerücht stimmt, ob jemals ein Starschnitt von ihr erschienen ist. Ich glaube, das mache ich nochmal. Also die haben dann sowas in den Kiosk gebracht und jetzt habe ich dir ja vorhin gesagt, Leute, so gerade Mitnahmekundschaft, guckt natürlich, was kriege ich alles, wenn ich mir das Heft kaufe. Und wenn ich da lese 3 DVDs plus 2 Vollversionen plus ein Poster, dann kaufe ich das natürlich.
Auch wenn es 19,80 Euro kostet? Oder was hast du gerade für ein Produkt skizziert als unten rechts Variante?
Ja, wenn das 19,80 Euro kostet, aber das war ja dann teilweise, keine Ahnung, 9 Euro oder so. Also es war ja immer noch in einem Bereich, wo du gedacht hast, ja gut, das scheint mir, und dann diese Silberfolie, oh, wie schön und sowas, ne? Also das ist ein großes Problem gewesen, dagegen anzukommen. Jetzt muss man auch noch wissen, die PC Powerplay war zwar noch in einer, Investitionsphase. Das heißt, es wurde jetzt noch nicht erwartet, dass das Heft da riesig viel Gewinn macht. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und jetzt ist auch wieder so eine dieser Vermutungen, das muss ich als Disclaimer sagen, ist diese Investitionsphase um ein Jahr gekürzt worden. Also die Mutter hat halt gesagt, wir wollen eher Kohle sehen. Jetzt habt ihr mal lang genug gebraucht, um das an den Start zu bekommen. Jetzt müsst ihr auch mal langsam Gewinn machen. Und das hat natürlich uns in große Nöte gebracht. Kurven zeichnen nach unten, der Markt zeigt nach unten, die Marktmacht der Konkurrenz, auf die man sich ausgerichtet hat, die ist zu groß, um da irgendwas zu holen. Also müssen wir was am Konzept verändern. Und dann hat man sich weiterhin umgeguckt und hat gesagt, guck mal, da gibt's ja diese Computerbildspiele. Und die Computerbildspiele ist ein Magazin gewesen, das auch recht günstig war und das sich an Einsteiger gerichtet hat. Also eben nicht an diese Zocker, die wissen, oh, das ist ein Call of Duty oder ich weiß, wie ich eine Sache installiere oder so, sondern eben an diese Einsteiger, die vielleicht auch ein bisschen älter sind schon und trotzdem spielen wollen. Und die Sprache ist auch einfacher, es ist viel detaillierter erklärt, wie überhaupt so ein Spiel funktioniert. Also Beispiel bei der PC Powerplay hätte ich dir jetzt, wenn ich dir einen Ego-Shooter vorstellen würde, ne, würde ich davon ausgehen, du weißt, was ein Ego-Shooter ist. Ich muss dir jetzt nicht erklären, mit WASD bewegst du dich und mit der Maus und mit der linken Maustaste feuerst du. Da gehe ich davon aus, dass du das weißt. Die Computerbildspiele hätte gesagt, WASD, feuern sie, bla bla bla. Ne? So.
Ja, genauso wie wir uns, als wir neulich in einer Spielezeitschrift geblättert haben, wurde ein sehr heute obskures Spiel als Beispiel gebracht. Das ist Defender of the Crown mäßig. Mhm. Ja, das hättest du in einer Computerbildspiele erklären müssen. Ja,
hättest du erklären müssen.
Und verstehe ich dich jetzt richtig, dass dann bei euch in der Redaktion der Gedanke umging, wir müssen mehr so sein, vielleicht?
In der Redaktion ging dieser Gedanke nicht um, der ging aber in der Chefetage um. Man kann diesen Gedankengang in gewisser Weise ja schon verstehen. Heft läuft nicht, muss Geld bringen, wir müssen was tun. Gehe ich voll mit. Ja, das Konzept so, wie wir es gemacht haben, hat nicht funktioniert, wenn du diese Ziele hast. Du musst irgendwas ändern. Heute redet man ja so von Bottom-up-Entscheidungsprozessen. Das heißt, man bezieht die Belegschaft in strategische Entwicklungen mehr oder weniger ein. In der Realität ist das meistens so, dass sich die Chefs irgendwas ausdenken und dann sanft die Leute in die Richtung bringen, dass die dann auch da drauf kommen und dann denken, ach, das ist aber auch meine Idee. Dieses Ding war aber top-down. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir in einer Redaktionskonferenz saßen und dann saßen da Martin und Florian. Ich glaube, Martin hat das gesagt, pass auf, wir müssen das Konzept verändern. Wir richten uns jetzt mehr so an die Computerbildspiele. Das ist so unsere Zielgruppe, unsere Konkurrenz, die Leser und Leserinnen davon. Und wir machen jetzt ein Service-Konzept. Und dann hat er einen Claim auch schon uns genannt. Mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service. Hier steht er. Mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service.
Darf ich da mal ganz kurz kritisch mit Fragen einhaken, bevor du da weiter erklärst, Simon? Ich würde gerne dich mal fragen. Also, ich finde es ja gut, dass die Chefetage, wenn die Zahlen nicht laufen, sich Fragen stellt. Und dann sollte man auch jede Frage stellen. Das gehört dazu. Und zu diesen Fragen gehört auch, können wir oder sollten wir mehr sein wie die Computerbildspiele? Jetzt hast du mir aber gerade skizziert, dass die Momente, in denen ihr als PC Powerplay damals Wachstum hingelegt habt, das waren die Momente, wo Konsumenten gesagt haben, uns sind die anderen Printprodukte da draußen nicht nerdig genug, nicht speziell genug, Und deswegen holen wir uns jetzt das Expertenblatt von der PC Powerplay. Also das ist euer eines Ding gewesen, wo ihr schon mal was abgegraben habt, wo Wachstum stattgefunden hat. Und dann machst du doch jetzt nicht das, was das genaue Gegenteil von dem ist, was dir das einzige Wachstum verschafft.
Also vielleicht muss ich das nochmal korrigieren. Wachstum gab es nie bei der PC Powerplay.
Ja.
Die Verluste, anders, die Leute, die dazu kamen, die haben wir hinten wieder auch verloren. Also es hat nie zu einem Wachstum geführt. So wie ich das weiß, und ich habe nie einen Einblick in die Zahlen gehabt, einen richtigen Einblick, außer halt diese IVW-Zahlen, die jeder einsehen konnte, ging es immer bergab. Manchmal war vielleicht wieder ein Niveau ein bisschen höher von der verkauften Aufzahl, aber im Trend, wenn du eine Trendlinie da reinzahlst, ging es immer runter. Egal, ob da jemand dazugekommen ist, die sind an einer Stelle wieder weggebröckelt. Dieses Konzept, was wir da hatten, vielleicht hätte es anderweitig funktionieren können, ich weiß es nicht, aber dafür gab es den Markt nicht mehr. Das ist meine feste Überzeugung. Also es gibt zu wenig, das kannst du machen, viel kleiner skaliert. Und im Internet konntest du das damals ja auch schon machen, dass du kleine Magazine schaffst, die dann sehr spitze Zielgruppe haben und wo das dann vielleicht funktioniert. Aber nicht diesen Bauchladen, diesen wir testen alle Spiele, das ist einfach, das gab's einfach nicht. Und deswegen hat man sich ja auch mit Preisschlachten und mit Extended und XXL-Versionen und was weiß ich versucht zu überbieten. Und jetzt kommt auch noch mal was. Früher gab's ja noch richtige Exklusivstories. Also, dass du wirklich mal eine Exklusivstory hattest von, und damit rede ich nicht nur von Tests, sondern auch von Vorschauen. Aber auch das hat ja krass abgenommen, weil irgendwann gab es ja diesen Game Informer in den USA, diese Spielezeitschrift, die mit dieser GameStop, genau, mit dieser Kette verbandelt war. Und die haben die ganzen Exklusivstories bekommen. Und durch das Internet waren die Leute ja schon damals in der Lage, sich diese Infos anzugucken und sich diese Screenshots anzugucken, die da in den USA schon gepublished wurden. Also du hattest redaktionell nur noch diehard Hardcore-Fans, die wirklich das lesen wollten, die wirklich Bock drauf hatten, das zu lesen, was du schreibst, oder von den Leuten das zu lesen. Die haben das Heft wegen dir gekauft, wegen den Texten gekauft und so weiter und so fort.
Und warum, Simon, diskutiert man dann nur die eine Richtung, also die Entwicklung Richtung Computerbildspiele und nicht die andere Richtung, sich zu fragen, was passiert, wenn wir, was die Spezies angeht, Double Down machen, wie der Engländer und Simon sagen würden?
Weil das den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet hätte.
Wirklich? Kann man das zu diskutieren allein hätte das, schon den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet.
Das zu diskutieren wäre super gewesen. Deswegen habe ich ja eingangs diese ganze, und vielleicht hätte man auch ganz andere Ideen haben können. Aber
ja, eben.
Deswegen habe ich auch eingangs das Ganze so aufgebaut und gesagt, dass wir da kein Mitspracherecht hatten in der Redaktion. Das kam von oben. Und ich will nicht den Martin oder den Flo überhaupt nicht an den Pranger stellen. Das war einfach eine Entscheidung, die da in der Chefetage getroffen wurde. Eventuell musste man das auch der Mutter noch verkaufen, also dem Vogelverlag in Würzburg, der ja über allem schwebte. Und wie das zustande gekommen ist und welche Kräfte da unterwegs waren, das kann ich dir nicht sagen. Wir als Redaktion, wir saßen da, wir haben uns angeguckt und okay, ja. Und du hast in den Gesichtern gelesen, was soll das sein? Was für ein Servicekonzept?
Vor allen Dingen habe ich in der gesamten Medienwelt noch nie erlebt. Fernsehserien, Zeitschriften, Spiele, Filme, egal, guck dich in der Medienwelt um. Ich habe noch nie erlebt, wenn eine Marke irgendwann mal gesagt hat, wir schrauben jetzt bewusst das Niveau nach unten, dass dann der Erfolg nach oben gegangen ist. Das habe ich noch nie gehört, noch nie.
Auch da habe ich wieder so zwei Meinungen zu. Bei dem einen, ja, absolut, stimme ich dir zu. Das hat uns ja auch, also ich bin mir sicher, dass uns das Fans gekostet hat und Leser. Und das hat man ja auch gelesen in den Foren. Da komme ich auch später noch zu, was das überhaupt mit der Community, die wir ja durchaus hatten, gemacht hat. Auf der anderen Seite heißt es nicht unbedingt, schlechter zu werden, wenn du einfacher schreibst. Du hast halt einfach eine andere Zielgruppe, ne, an die du schreibst. Nur das ist halt nie. Also bis heute bin ich überzeugt davon, das sind nicht die Leute, die eine PC Powerplay kaufen, sondern die kaufen die Computerbildspiele. Weil dieses Bilding, was da drin steckt, ja auch diesen absoluten Mainstream halt anspricht und diese Sprache auch vermittelt.
Die sind ja auch so an den Start gegangen mit dem Produkt. Und nicht mit irgendeinem Produkt an den Start gegangen. Naja, jetzt machen wir es mal auf diesem Niveau und jetzt sind wir mal nach einem Quartal unzufrieden und jetzt jetzt rudern wir da so rum. Das strahlt nach außen immer fehlende Souveränität und Wankelmütigkeit aus.
Genau so ist es. Hundertprozentige Zustimmung. Unser Konzept war nicht perfekt. Also da hätte man auch rangemusst und das hätte man auch verändern müssen, habe ich ja eingangs schon gesagt.
Ja klar, aber in diesem Kosmos, in diesem Gedankenkosmos musst du es verändern. Du kannst nicht komplett was anderes machen. Und du hast mir gerade, ich muss jetzt nochmal, Entschuldigung, ich bin gleich fertig mit meinem Rant, Simon. Du hast mir gerade dieses Cover gezeigt mit diesem Claim. Und dieser Claim, der ist ungefähr so sexy wie das ARD-Frühstücksfernsehen.
Mir hat das auch nicht gefallen.
Das soll junge Leute ansprechen, das soll Gamerinnen und Gamer ansprechen, hippe junge Leute. Und dann steht da, was war das, mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service.
Mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service.
Das ist ja grauenerregend, Simon. Entschuldige bitte, aber das kann ich nicht anders nennen. Also ich hätte das, wer auch immer, ich hätte gesagt, wir brauchen einen anderen Claim.
Die Idee war ja wirklich, du hast einen Computer, willst Spiel, liegt links. Du hast eine PC Powerplay, die liegt rechts. Beide kosten 2,99 oder 3,60 oder was immer das auch war. Und das andere, das, vielleicht wirkt das dann wertiger, unser Ding, weil es besseres Papier hat oder sonstiges und ein bisschen dicker ist. Nur dieses mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service, das ist ja auch überhaupt nicht. Also wenn ich gucke mir hier gerade ein Cover an von der März-Ausgabe 2007. Also wir sind jetzt nochmal ein Jahr weiter. Und das habe ich mir rausgesucht, weil diese Crisis-Titel-Story hier, die habe ich geschrieben. Deswegen habe ich mich sofort wieder dran zurückerinnert. Das sieht ja nicht nach einem Service-Konzept aus. Also ihr seht das jetzt nicht, aber das sieht ja aus wie ein ganz normales Spielemagazin. Also was ist daran mehr Spiel? Was ist daran mehr Spaß? Was ist daran mehr Service? Das wird ja überhaupt nicht deutlich hier. Und auch so ist das, also die Umsetzung, wir haben ein paar Sachen gemacht, die in diese Service-Ecke gingen. Also da kommen halt dieses, das, was ich in der letzten Folge mit Susanne ja auch besprochen hatte, diese, dass wir das Spiel halt auf allen möglichen Systemen getestet haben, dass wir halt gesagt haben, wie installiert ihr den Kram und so weiter. Dass wir tatsächlich einfacher geschrieben haben, mehr Hauptsätze, mehr erklären, was das überhaupt ist, wie das so funktioniert. Teilweise hat mir das auch Spaß gemacht, so zu schreiben. Das ist so, weil du hast so einen pädagogischen Aspekt, hast du da irgendwie drin. Ich erklär Leuten wahnsinnig gerne was, ja, auch wenn sie es nicht hören wollen. Und deswegen, da konnte ich mich so ein bisschen da auch austoben an der Sache. Nur was ganz, 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 ganz schlimm ist, haben wir hier, glaube ich, schon wieder rausgenommen. Das ist das hier gewesen. Und zwar über den Meinungskästen. Da steht jetzt immer Experte für. Also hier haben wir zum Beispiel einen Test zu, Sebastian lacht. Und er lacht mit Recht, wir haben auch gelacht. Zu Armed Assault. Ja, so eine Hardcore-Militärsimulation. Und da steht jetzt, getestet hier haben Martin Deppe, Simon Fistrich, Sascha Gliss und Rüdiger Steinle. Und unter jedem Konterfall steht Experte für Actionspiele. Okay. Wir waren Experten für Actionspielen. Wenn wir ein Sportspiel getestet haben, waren wir Experte für Sportspiele. Wenn wir ein Puzzlespiel getestet haben, waren wir Experte für Puzzlespiele. Wenn wir eine Simulation getestet haben und
okay,
so.
Ich verstehe.
Du kannst dir denken, in welche Richtung das geht. Und ich habe mir damals gedacht, ja, viele Leute achten nicht darauf, die wollen eh nur die Vollversion haben, aber die Leute, die darauf achten, die denken so, was die eigentlich, wollen die mich eigentlich verarschen mit diesem Experte-Ding? Also das ist auch für mich ein mangelnder Respekt gewesen vor den Leuten, die das lesen. Und da haben sich auch Leute bei uns im Forum lustig gemacht drüber. Und ich saß da und ich war ja auch so ein bisschen der Community-Onkel, der Experte für Community und für Foren. Alles in mir schrie, ihr habt recht, das ist fürchterlich albern. Wir finden das auch fürchterlich albern. Aber das kannst du natürlich nicht schreiben, weil du hast ja auch eine Treueverpflichtung zu deinem Arbeitgeber. Und letztendlich hat das niemand von uns geil gefunden. Und es ist nochmal, es ist kein Vorwurf an die Chefredaktion. Ich weiß nicht, was dahinter stand und wie der Druck muss immens gewesen sein und wo das irgendwie herkam. Und die mussten es ja auch nur verkaufen an uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Florian Stangl und Martin Deppe das geil gefunden haben. So wie ich beide kenne, kann ich mir das nicht vorstellen. Heute mit der Berufserfahrung, die ich habe und einem anderen Status im Unternehmen, den man dann ja auch entwickelt, so mit der Zeit, hätte ich gesagt, ich erklärt mal warum, das ist totaler Scheiß. Das hat niemand so richtig. Nicht, dass ich wüsste, niemand hat so richtig dieses Fass aufgemacht, sondern es wurde auch vermittelt zwischen den Zeilen, wir müssen was tun, das ist das, was wir tun und vielleicht ist das eine Chance für uns. Aber es war niemand mit dem Herzen dabei, verstehst du? Das ist der Unterschied. Am Anfang alle so, wir wollen dieses geile Magazin machen, wir stehen dahinter, wir mögen das Konzept, was wir tun und jetzt müssen wir dieses Service-Ding machen mit Ja, mit solchen Tabellen hier, wo dann irgendwie, ja, auf dem Rechner läuft es rot, auf dem Rechner grün und all solche Sachen. Und dann eben auch in die Texte halt runterfahren. Aber das war ja auch nicht konsistent, weil du hattest natürlich Schreiberlinge wie einen Rüdiger Steidle, einen David Bergmann, die auch einfach witzig schreiben, ja, und die auch einen anderen Stil haben als dieses total runtergebrochene. Und dann war es ja auch, das war wie das schwarze Loch von Disney. Verstehst du? Das war halt auch ein Heft, das irgendwie nicht so weiß, was es sein will.
Ich bin ja auch jetzt an der Stelle in meinem Leben, wo ich bin, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, Diskussionen zu führen. Und zwar Diskussionen auf dem Niveau von im Marketing, dass jemand reinkommt und tischt mir eine Idee auf, so auf dem Level von, ich habe eine tolle Idee für einen Werbespruch, der lautet, das hier ist das Produkt für helle Köpfchen mit Pfiff. Also so eine total piefige Aussage. Und dann brauchst du eine Stunde dafür, zu erklären, warum man das so nicht mehr sagt heute. Das wäre ein super Slogan im Jahr 1985, aber warum das heute einfach nicht mehr geht. Weil das ist eine Sprache, die geht komplett an den Leuten vorbei. Die nimmt die auch nicht für voll. Und irgendwann hatte ich diese 100. Diskussion dieser Art und dann ging die Tür zu und ich war wieder allein in meinem Büro und ich habe gedacht, ich habe keine Kraft mehr für solche Diskussionen. Und deswegen wäre meine Frage jetzt an dich, Simon, wie war überhaupt eure Möglichkeit, euer Wille und auch eure Kraft, solche Diskussionen zu führen, was dich angeht, aber was vielleicht auch die Chefredaktion angeht? Habt ihr dann irgendwann aufgegeben? Oder habt ihr da weiter gefochten um euer Konzept? Oder ist dann irgendwann mal eine Resignation da reingeschlichen? Wie ist das gelaufen?
Das trifft alles irgendwie nicht zu, was du da sagst. Also zumindest für mich, es ist jetzt auch wieder, ich muss für mich sprechen.
Ja.
Ich war immer noch junger Redakteur, immer noch relativ neu in dieser Branche. Und damals habe ich einfach nicht so eine große Fresse gehabt. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also damals war ich noch wesentlich zurückhaltender und habe mich da so einnorden lassen. Ich habe das jetzt ja auch, wie ich dir dieses Konzept verkauft habe, habe ich es ja sehr kritisch verkauft. Mit meinen ganzen Vorbehalten, die in mir drin waren. So wurde uns das natürlich nicht verkauft, sondern das war schon so eine Chaka-Nummer, ja, und mit einer Herleitung, die auf den ersten Blick vielleicht sogar Sinn gemacht hat. Also das ist auch noch der Punkt, dass da so ein bisschen Jedi-Meister-mäßig im Raum durch die Decke ging und dann bist du da rausgegangen und dann hat man schon gesagt, okay, wir verstehen das irgendwie nicht, wir finden das auch eigentlich nicht so richtig gut, aber wir geben jetzt alles dafür, dass es funktioniert. Weil das könnte ja ein etwas sein, was uns rettet, was das Heft rettet. Und deswegen war da jetzt keine aufmüpfige Stimmung. So nach dem Motto, wir müssen uns jetzt mal hier die Köpfe zusammenstecken und wir machen Geheimmeetings und überlegen mal, wie wir die Chefredaktion von dieser Idee abbringen. Sondern wir waren ja ein Team nach wie vor. Das war nicht wir gegen Martin und Flo, sondern wir waren alle zusammen. Wir saßen in diesem Boot und wir wollten alle, dass das Ding gut wird. Und dass es bleibt. Und deswegen kann ich deine Frage so gar nicht beantworten, weil wir nicht in dieser Stimmung waren, dass wir das jetzt unbedingt verhindern müssten. Weil wir auch wussten, dass unser anderes Konzept nicht funktioniert hat.
Aber das hat ja jetzt auch nicht funktioniert. Oder hat es doch funktioniert? Wie ging es damit weiter?
Ja, wie ging es damit weiter? Es hat natürlich auf groß oder lang nicht funktioniert. Es hätte, glaube ich, kein Konzept funktioniert, das darauf setzt, dass du ein stark printgetriebenes Produkt machst mit dem Kosten dahinter. Also mit dem Overhead, mit den Mitarbeitern, allem, was dazugehört, weil schon damals der Markt sich dramatisch verändert hat. Ja. Auf zwei Ebenen. Einmal.
Also völlig egal, was da drin steht und
völlig egal,
auf welchem Level sich das bewegt.
Völlig, völlig egal. Das hätte trotzdem abgenommen. Und heute, wenn Hefte noch erscheinen, so wie ich das kenne, das sind ja, ich nenne es jetzt mal böse, Abfallprodukte von dem, was online passiert. Außer es ist komplett nischig. Es ist komplett in der Nische mit einer sehr treuen, loyalen Fangruppe. Das hast du im Gaming aber nicht in dieser Form. Hast du einfach nicht. Viele Versuche, wie eine G oder so weiter, die sind einfach gescheitert. Und die einzigen Hefte, die noch halbwegs laufen, heutzutage sind so Retro-Magazine, die so rauskommen, die diesen Retro-Spirit so ein bisschen einfangen. Ne? Die laufen auf einem niedrigen Niveau, laufen die ganz okay. Aber die werden auch gemacht von zwei Leuten und ein paar Freien, die da Bock drauf haben. Nicht von 10 festangestellten Mitarbeitern und einem Layout und was weiß ich allem. Also deswegen ist es eigentlich egal. Das wäre runtergegangen.
Ich meine, das heißt ja eigentlich, dass Simon, das, was du und ich heute machen, mit diesen Podcasts, das ist ja ein Zwei-Mann-Ding mit ein paar Freien. Das ist ja genau das. Das ist ja genau die Nische, in der wir uns bewegen, oder?
Ja, schon. Aber schau mal, wir haben eine Nische zum einen, also relativ klar, wissen die Leute, was sie von uns so zu erwarten haben.
Ja.
Und wir machen ja ein Medium, das sich größter Beliebtheit erfreut, nämlich Podcasts. Das ist ja nicht so, dass Podcasts hier abnehmen. Im Gegenteil, hier erscheinen ja immer mehr. Das ist ja unfassbar.
Ja, das sagst du. Hast du gar nicht mitbekommen, dass die letzten 2-3 Jahre Podcasts echt gekriselt haben?
Nee, habe ich nie mitgekriegt. Also weil unsere hat nicht gekriselt.
Nee, unsere hat nicht gekriegt. Weißt du, welche gekriselt haben? Die, wo große Geldgeber dahinter stehen,
ja,
die vor ein paar Jahren mal angefangen haben, da zu investieren und dann jetzt mal 2, 3, 4 Jahre später angefangen haben zu fragen, wo bleibt denn jetzt die dicke Kohle, die wir uns versprochen
ja,
haben?
Ja, ja, klar, na klar.
Diese Blase, die ist 22, 23, 24 so langsam geplatzt. Und die sind alle in den Markt, seit wir das machen, sind die alle in den Markt reingedrungen und jetzt wieder rausgedrungen worden. Und ich habe schon so viele Podcasts aus amerikanischen Landen gehört, die darüber meckern, der Podcastmarkt ist am Ende. Also es ist so schwierig für Content Creator und bla bla bla. Und ich habe jedes Mal möchte ich eigentlich mich ans Mikrofon setzen und entgegnen, nein, für Content Creator ist es gut. Es ist schlecht für Leute, die meinen, sie könnten da jetzt das wie so Hedgefonds als Investition benutzen. Aber das hätte ich denen auch vorher sagen können.
Natürlich, das ist ja auch typisch, wenn so eine Blase größer und größer wird, dann, das gibt mir auch den Glauben, dann noch so eine gewisse qualitative, einen Anspruch, den manche Leute dann noch haben, so zurück, dass ja, sich dann da die Spreu vom Weizen trennt und dass viele Leute dann auch wissen, okay, das ist eben nicht so ein Cash-Grab, sondern da setzen sich Leute wirklich hin und legen da ihr Herzblut rein und sowas, ne? Das ist, aber trotzdem, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, das Medium Podcast, ein digitales Medium, leicht zuzugreifen und so weiter und nicht etwas ist, was grundsätzlich nicht mehr so funktioniert.
Ja.
Von dem Mediennutzungsverhalten. Und das war da halt so. Und die Webseiten, die Magazine damals hatten, insbesondere auch die PC Powerplay, das war ja so ein Ding, da sind 3 News am Tag erschienen und mal so eine Umfrage, die da gekommen ist. Das war's. Ja, also das war halt keine Präsenz. Da war ein Forum dahinter, das auch ganz gut funktioniert hat. Das war schön, das war ein cooler Ort. Da waren auch so ein paar coole Moderatoren, die wir damals hatten, die sich aber dann zum Teil eher als Gegner irgendwann mal positioniert haben des Heftes, weil sie halt sich in gewisser Weise ja auch hintergangen gefühlt haben. Das ist ja jetzt nicht meine, das ist nicht mehr meine PC Powerplay, Sebastian, ja. Wie manche Leute sagen, es ist nicht mehr mein Star Trek, wenn sie mit den neuen Sachen anfangen. Es ist nicht mehr meine PC Powerplay. Und ich konnte ja, oder wir als Redaktion, wir konnten ja nicht so eine Offenheit im Forum an den Tag legen, wie wir vielleicht intern an den Tag gelegt hätten. Weil, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber manchmal gehen interner auch die Kunden nichts an. Weil es geht ja auch um persönliche Dinge, die da laufen und um strategische Geschäftsentscheidungen und Geschäftsgeheimnisse. Und da kannst du nicht immer mit offenen Karten spielen. Und das haben viele Leute halt nicht verstanden, wenn man dann einfach mal zu Dingen gesagt hat, dazu kann man nichts sagen und hat die auf die Palme gebracht.
Ja.
Also da gab es halt richtig Stress dann mitunter auch. Und auch, was habe ich auch schon mehrfach erlebt, wir gründen ein Konkurrenzforum und dann wird das irgendwie gemacht und dann existiert das ein paar Monate und ist es weg. Ich wusste, auch heute würde ich dabei viel anders reagieren und souveräner reagieren, aber mir hat das ja nie jemand beigebracht, Community-Arbeit, das muss ich alles lernen, ne? Das ist, da gab es kein Handbuch, wie man das macht.
Jetzt hast du vorhin gesagt, wir waren ja ein Team und deswegen hat keiner von uns mal andere Vorschläge gemacht oder irgendwie aufgemuckt oder sowas. Aber im Endeffekt skizzierst du ja jetzt auch, dass es bergab ging für die Redaktion mit dem Rezept, was dann da sich vorgenommen wurde. Wäre es nicht im Sinne des Teamgeists gewesen, sich mit konstruktiven Dingen dann einzubringen, die womöglich auch gegen die Vorgaben von ganz oben gehen, um wieder zu Erfolg zu gelangen. Also ich sehe in diesem Aufmucken gegen oben nicht zwingend etwas Anti-Team-Geist-mäßiges.
Niemand hatte eine Idee.
Ja.
Also was ich hier nicht möchte, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass
das runtergewirtschaftet wurde oder
dass
sowas.
Das runtergewirtschaftet wurde, absichtlich oder so. Ich glaube, man hat schon ernsthaft von oben geglaubt, dass das ein Weg sein könnte, wieder mehr Verkaufszahlen zu generieren. Also einfach mehr, wir haben dringend Heftverkäufe gebraucht. Das war das ganz, ganz Wichtige.
Ja.
Jetzt ist es mir so leicht zu sagen, ja gut, wir fanden das irgendwie alle scheiße, das Service-Konzept, aber ich habe auch keine bessere Idee gehört oder auch selber eine gehabt. Das muss man auch dazu sagen, ne? Ich glaube, was geholfen hätte, eventuell wäre, A, den Kostendruck ein bisschen runterzunehmen und dem Heft ein bisschen noch zu geben und es noch zu schärfen, also noch stärker an diesem Profil zu arbeiten und da mutig rauszugehen, aber wenn du bedenkst, wie gesagt, die Mediennutzungsverhalten ändert sich, wir müssen eigentlich, und das hat man ja dann auch gemacht, und das ist auch für mich aus einer geschäftlichen Perspektive absolut richtig gewesen, wir müssen in online gehen. Und damals war online auch noch etwas, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, das war ja noch, das ist noch vor YouTube. Also YouTube gab es zwar schon, aber das kannten ganz wenige. Das ist noch eine Welt gewesen voller Chancen. Die anderen Verlage haben das so ein bisschen, pcgames.de und so gab es ja auch schon lange und so, das wurde dann immer mehr ausgebaut, gamestar.de logischerweise. Und dann hat man sich gesagt, wir brauchen auch eine Webseite hier, eine vernünftige Webseite, nicht diese komischen Visitenkarten. Und dann war die Idee, wenn wir eine Webseite bauen, dann muss die so sein, dass die für alle Magazine funktioniert. Weil wir haben nicht die Kohle, eine Play the PlayStation DE zu machen und eine OPM.de und eine DVD-Vision.de oder was weiß ich. Wir brauchen irgendwas Gemeinsames. Dann war die Idee, dass wir dieses Portal entwickeln. Das hat dann später den Namen Cynamite.de bekommen.
Ist das so ein Kofferwort aus Cyber?
Cypress.
Cypress, natürlich. Und eine Mite natürlich, weil wir bringen hier die große Sprengkraft rein.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Also das ist entstanden wohl in einem Saufgelage, an dem ich aber nicht teilgenommen habe. Ich fand den Namen jetzt aber auch nicht schlechter als andere Namen, aber.
Nee, der ist gut eigentlich.
So, ne? Cynamite.de.
Das hört man einmal und dann verfängt er.
Und Cynamite.de hat mir, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen den Arsch gerettet. Als es dann nämlich mit dem Verlag, als er dann die Lichter ausging in nicht allzu ferner Zukunft, von der wir uns jetzt bewegen. Also wir sind jetzt so im Jahr 2006.
Und das ist dein wievieltes Jahr jetzt gerade in dieser Branche?
Das ist mein zweites Jahr in dieser Branche.
Wahnsinn, erst.
Genau, Mitte 2006, wo ich das erste Mal davon höre. Und wie gesagt, ich habe mich halt mit dem Flo wir hatten diese E3-Nummer hinter uns gebracht und der wusste halt, der kann sich auf mich verlassen. Und dann hat er mich auserkoren als die zweite Person, die mit ihm zusammen und dem Tobias Hartlehnert eine Webseite aufbaut. Der hat sich schon viele Gedanken gemacht und da waren auch viele richtig gute Gedanken dabei. Also das war so ein Ding, da ging es ganz, ganz viel um User-Interaktion. Du konntest so Clubs gründen zu unterschiedlichen Themen. Du konntest Produkten folgen, Entitäten folgen letztendlich. Also wirklich Leute so zusammenbringen, die konnten ihre eigenen Wertungen abgeben für die Spiele. All dieses ganze Ding. Später dann vielleicht perspektivisch Paywall und so, aber das hatten wir damals alles noch nicht. Im Hintergrund lief auch so eine, Jörg Langer würde sagen, so eine Art MMO. Du konntest also Punkte sammeln für Interaktionen. Du konntest so Screenshots hochladen, hast Punkte bekommen und bist dann im User-Level gestiegen. Weißt schon, diesen ganzen Kram. Die Front, das war wie so eine Stereoanlage irgendwie aufgebaut. Da konntest du dann nach Spielen filtern. Filme waren auch ein Teil davon. Alles so ein Wunderwerk quasi, so eine Wundertüte. Alles da drin. Und das haben wir dann damals mit einer Agentur aus Straubing, glaube ich, haben wir das entwickelt, dieses Ding. Für die damalige Zeit fand ich es gar nicht schlecht, was wir da auf die Beine gestellt haben. Es war technisch eine Vollkatastrophe, als es gestartet ist. Ist erstmal abgeraucht, der Server. Als erstes, was passiert ist, der Server abgeraucht.
Aber das gehört doch eigentlich dazu. Das ist ja fast schon sympathisch.
Ja, schon. Aber ich fand das als Produkt ziemlich gut. Nur ich habe eine Sache nicht bedacht. Es gab ja Fans der Marke PC Powerplay. Es gab Fans der Marke DVD Vision. Es gab Fans der Marke Play. Es gab Fans der Marke OPM. Es gab eine Identifikation mit diesen Marken. Und die sind jetzt in den Hintergrund getreten, weil da dieses Cynamite plötzlich stand. Also es war so ein Mischmasch an diesen verschiedenen Themen und diesen Zielgruppen. Das war der erste Punkt, der schwierig war. Der zweite Punkt, der schwierig war, das Ding war im Verlag extrem umstritten, weil viele Leute auch an ihren Marken hingen. Und dann ist es ja auch noch so ein Ding, das unten entstanden ist bei diesen komischen PC Powerplay-Leuten. Jetzt muss jeder auf einmal Online-News schreiben. Und jetzt sind wir in einer Diskussion, die ich mit vielen Redaktionen geführt habe in meiner beruflichen Laufbahn. Wir haben keinen Bock auf Online. Wir wollen Print machen. Wir haben keinen Bock auf Online. Das ist ja eine Mehrarbeit. Da könnte ich eine eigene Podcast-Folge zu machen, denn ein Printredakteur hat oft eine gewisse Luxusstellung, von der er gar nichts weiß. Und diese Luxusstellung ist, ich kann mir schön Zeit lassen mit meinem Artikel und ich muss den da und da abgeben und bis dahin habe ich Zeit. Wenn du ernsthaft online betreibst, dann hast du zu jeder Sekunde eine Abgabefrist. Es kommt auf Schnelligkeit an. Selbstverständlich kommt es auf Schnelligkeit an und auf Qualität. Das ist ja, der Schwierigkeitsgrad ist höher. Damals. Ich rede immer von der Situation damals. Dann noch Leute dazu zu verdonnern, schreibt doch mal 2 News am Tag. Weil wenn alle das machen, dann haben wir genug News, ne?
Ja.
Dann sage ich, ich habe keine Zeit. Ich habe Redaktionsschluss, muss mein Heft machen und so. Ich verstehe das alles und ich verstehe auch die Perspektiven der Leute, aber die haben mich in den Wahnsinn getrieben. Manche Kollegen haben mich in den Wahnsinn getrieben, weil so eine News, die schreibe ich dir, wenn ich alle Infos vorlegen habe, in 15 Minuten runter. Und dann brauche ich noch 5 Minuten, dann ist sie im System drin und wird die veröffentlicht. Mhm. Für die war das so eine Tagesaufgabe. Und da sind wir echt, da sind Köpfe aneinander geraten, ne? Weil ich damals echt dachte, dieses Ding, Cynamite.de, könnte ein Weg sein, um diese Butze zu retten. War es aber nicht.
Weil die Idee an sich schlecht war oder weil die Umsetzung ein Problem war oder beides?
Zum einen viel zu wenig Marketing. Also du kannst ja nicht einfach so eine Webseite online stellen und dann läuft das irgendwie schon.
Ja, if you build it, they will come.
Ja, ja,
hast
ja,
du genau. Nicht geguckt, den Film mit Kevin Costner?
Dann auch technische Schwierigkeiten, das kam auch noch dazu. Das ist ja auch noch eine Zeit gewesen, Cold Fusion ist das Ding entstanden und so völlig veraltete Technologien aus heutiger Sicht. Auch, wie ich finde, keinen konsistenten Redaktionsfahrplan. Ja, also man hat dann halt da einfach Sachen veröffentlicht, aber Print hatte immer noch Vorrang. So, oh, das sind Exklusiv-Stories, die können da nicht online gehen und es dauert jetzt erstmal. Und sicherlich auch Chefredakteure, die sich da nicht einig wurden. Das ist sicherlich auch noch ein Ding, so. Und auch das kann man verstehen, weil jeder Chefredakteur muss ja liefern. Jeder hat seine Ziele zu erfüllen. Jeder will nicht am Ende des Jahres hören, du musst jetzt übrigens 2 Stellen einsparen. Das kannst du ja auch alles verstehen. Also, und da hätte eine starke Geschäftsführung sicherlich ein bisschen was machen können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir eine besonders starke Geschäftsführung hatten. Mein Eindruck, Herr B. Punkt. Das ist mein Eindruck. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir das haben. Und jetzt geht's ja immer weiter. Stellen wurden nicht ersetzt. Leute sind rausgegangen. Georg hat gekündigt. Rüdiger hat gekündigt. Das war für mich dann, glaube ich, auch so wirklich, okay, wenn Rüdi hier raus ist, dann geht's wirklich auf das Ende zu.
Wenn morgen geht, ist alles vorbei.
Stellen wurden nicht ersetzt oder nicht komplett ersetzt. Wir hatten dann zweimal eine neue Kollegin. Eine Layouterin hat gekündigt, die ich super fand. Die Sarah wahnsinnig gerne mit ihr zusammengearbeitet. Also du hast gemerkt, das bröckelt irgendwie alles so ein bisschen. Das ist nicht mehr dieses Team, dieser Team-Spirit, den wir da haben, sondern das ist eher so ein Survival-Ding. Und es gab immer Momente, die gut waren. Dieses World of Warcraft Sonderheft, was Susanne und David zusammen gemacht haben. Das hat sich super verkauft. Das hat uns richtig super verkauft. Aber jetzt merkst du schon, so ein spitzer Exklusiv-Content. Ein World of Warcraft Sonderheft mit Komplettlösungen, die du nicht im Netz bekommen hast und so. Das kaufen die Leute. Aber einen Spieletest hast du damals schon im Netz gelesen. Wozu brauchst du denn die Hefte? Wozu brauchst du das? Und dann muss man auch die Vollversion noch einsparen. Aus Kostengründen. Das kam auch noch dazu. Können wir uns nicht mehr leisten. Wir können uns doch nicht mehr die 30.000 für irgend so ein Scheißspiel leisten, um das da drauf zu schreiben. Wir müssen diese Kosten sparen. Wie sollen sich denn da die Zahlen entwickeln? Und das kam alles so zusammen. Dann sicherlich gab es da schon Gespräche im Hintergrund, wo die Mutter von Cyprus, also Vogel, gesagt hat, pass mal auf, wir gucken uns die Zahlen an, der Bums hat da irgendwie keine Zukunft. Außerdem haben wir eh keinen Bock auf Spielemagazine, das sind wir gar nicht, wir sind ein Fachverlag. Hat mal irgendwer Interesse da draußen, diese Titel zu kaufen? Das ist ja dann passiert. Und dass das nicht schon früher passiert ist, lag an Cynamite.de.
Weil das noch zu wertvoll war?
Weil das zu wertvoll war, weil hier eine Marke aufgebaut wurde, hat nie super Zugriffszahlen gehabt, aber es hat sich gut entwickelt.
Ja.
die attraktiv war. Und wenn du so ein Käufer bist da draußen, der guckt sich an, das PC-Powerplay, den Scheiß brauche ich nicht. Wozu? Ja gut, die Play the PlayStation funktioniert ganz gut. Offizielles PlayStation-Magazin, weiß ich nicht, ob wir das weitermachen, müssen wir mit Sony verhandeln. Aber diese Cinemite.de, das ist ja ganz cool. Mit diesen ganzen Social-Media-Features, die da, also ich fand, das war teilweise seiner Zeit voraus. War, glaube ich, auch eine Kopie aus irgendeinem, von irgendeiner US-Webseite. Aber trotzdem, es war so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Wumms dahinter, ein bisschen mehr Kohle dahinter, einer besseren Technik, hätte das vermutlich gut funktionieren können. Aber das hat das Leben verlängert.
Ja.
Bin ich mir sicher, auch von der PC Powerplay. Das ist jetzt schon eher geknallt. Und an der Stelle, da stehe ich jetzt, Sebastian. Ich persönlich habe damals viel mit Online zu tun gehabt, habe mehrere News geschrieben, fürs Heft halt weniger dann gemacht, immer noch was fürs Heft gemacht, aber eher weniger gemacht, auch lieber, ich war genauso wie die anderen, ich habe lieber fürs Heft gearbeitet, geh mir weg mit dieser scheiß Online-Webseite, aber ich wusste halt, das ist die Zukunft, ja. Da geht's halt hin, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber dadurch, dass halt mehr Ressourcen jetzt wieder auf Cinemite.de lagen und auch Flo, der sich fast ausschließlich darum gekümmert hat, das hat dem Heft natürlich auch nicht gut getan, weil da fehlte Arbeitskraft. Und dann hat man natürlich auch, wir haben Heftkritiken gemacht gemeinsam, dass wir uns da hingesetzt haben, wir sind durch die komplette Ausgabe gegangen, das war gut, das war weniger gut. So richtig geile Meetings, da wo man sehr offen miteinander gesprochen hat und das würde ich anders machen und das war so eine coole, positive Atmosphäre. Niemand hat sich angegriffen gefühlt, ja. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, Simon, dein Meinungskasten fände ich irgendwie doof, das wäre cool gewesen, weil du hättest mir gesagt, warum, und ich hätte das angenommen und so. Das war richtig geil. Das gab's da alles nicht mehr. Keine Zeit, lohnt sich nicht.
Ja.
Da hatte ich dann damals, wie gesagt, immer noch nicht wahrhaben wollen, dass die Reise zu Ende ist, in diesem Verlag da in Höchberg, aber das instinktiv gespürt. Irgendwann muss es hier knallen. Das hat so die ganze Stimmung, hat das. Was dann passiert ist, ist noch viel krasser. Wie das, was ich in den schlimmsten Träumen, Albträumen befürchtet habe, das hebe ich mir aber auf. Also wirklich diese letzten 3 Monate, sage ich mal, bei Cypress, da sind Sachen passiert, Sebastian, da muss ich mir noch überlegen, was ich dazu überhaupt sagen will. Aber ich werde dazu was sagen, weil das ist schon wirklich krass, was da passiert ist. Und ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum ich auf die damalige Geschäftsleitung heute nicht mehr so freundlich blicke. Ohne dem persönlich was zu wollen, weil ich weiß auch nicht, was der wieder für einen Druck hatte. Aber das fand ich armselig, was da passiert ist. Armselig. Und das werde ich auspacken beim nächsten Mal.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Simon, was für Einblicke. Gibt es noch irgendwelche lustigen Geschichten? Also ich meine, das hat jetzt so nett angefangen mit, Verdauungsproblemen und Kaffee im Auto. Und jetzt wurde das so tragisch hinten raus. Ich meine, wer weiß, was du jetzt mit dem Markus Rehmann noch besprichst. Aber gibt es vielleicht noch irgendetwas so aus der Cinemite-Ära, aus den frühen goldenen Salad Days der Cinemate-Ära, wo du gerne und lachend auch dran zurückdenkst?
Also ich habe so 2 Dinge, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Das eine ist die abendlichen Quake 3 Spiele, die wir gemacht haben. Wir haben im Netzwerk dann nach dem Arbeitstag, komm, wir spielen noch eine Runde. Und da hat sich wirklich die komplette Redaktion eingeschaltet auf den Server und dann haben wir Quake 3 gegeneinander gespielt. Und ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, ich habe das damals recht gut gemacht. Und der andere, der das recht gut gemacht hat, ist der Martin Dippe. Und ich habe mit allen gerne gespielt. Mit Martin, die Duelle waren legendär auf Q3DM17. Das ist so eine Karte, wo man sehr, sehr leicht in der Luft gerailt wird und dann runterfällt, wenn man das nicht richtig macht. Und das war so eine geile, selbst auch bei den beschissenen Zeiten schon, war das so eine geile Teambuilding-Maßnahme, weil die in der Redaktion war einfach, hinter dir! Boah, Simon, du Arschloch! Und so weiter. Es war einfach richtig, richtig geil und richtig, richtig lustig. Und da bliebst du dann locker nochmal eine halbe Stunde länger da in dieser Situation. Wobei, das habe ich ja auch schon angedeutet, letztes Mal mein Privatleben damals nicht so toll war. Und deswegen hatte ich auch kein Problem damit, länger in der Arbeit zu bleiben. Das ist so eine andere Dimension, weil da einfach private Probleme dann waren, beziehungstechnischer Art und all sowas. Dann erinnere ich mich noch dran, wie wir damals diese Komplettlösung, ich glaube zu Knights of the Old Republic haben wir Sarah und ich haben das gemacht, auf so einer DVD so eine klickbare Komplettlösung gemacht haben. Da haben wir uns den ganzen Samstag da hingesetzt, haben das zusammen gemacht. Das war ein Riesenspaß. Du hast es immer wieder, diese Momente, die, wo du einfach zusammen an was Geilem gearbeitet hast. Irgendwelche Einbauratgeber, wo wir so lustige Fotos gemacht haben, wie man Grafikkarten einbaut. Es ist nicht dieses Damokles, obwohl es das gab. Es war aber nicht die ganze Zeit, dass du dieses Damokles-Schwert gesehen hast, sondern du hast immer, immer noch geile, lustige Momente gehabt, die da so passiert sind. Also das ist, will ich einfach so sagen. Es war kein unerträglicher, depressiver Ort.
Sehr schön. Na, guck mal, dann haben wir ja doch noch die Kurve zu was Fröhlichem bekommen. Simon, ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass ich dich hier auch teilweise so ein bisschen würgen durfte, um da noch um da noch mehr Informationen rauszubekommen. Ja, das war ganz toll. Ja, was kommt jetzt eigentlich noch?
Jetzt bitte ich meinen lieben Ex-Kollegen, den Markus, zum Gespräch. Der soll mir mal ein bisschen aus dem ersten Stock erzählen. Vielleicht kann der ein paar Geheimnisse lüften. Und den holen wir jetzt einfach mal rein.
Ja, und da ist er auch schon, mein
lieber Ex-Kollege, der Markus Rehmann. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir wollten eigentlich seit Jahren mal wieder miteinander quatschen, so ganz logisch, aber es hat nie hingehauen. Ich musste erst tief in der Vergangenheit graben. Und dann hat er sich gemeldet. Dann habe ich eine WhatsApp gekriegt, ey Simon, da hast du ja lustige Sachen erzählt. Da habe ich ja auch einiges beizutragen. Und Markus, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast für diesen kleinen Spaß und heiße dich herzlich willkommen hier.
Ja, danke, danke. Super schön, dass das geklappt hat, weil, wie gesagt, diese erste Folge, das war so ein Blast from the Cypress Hill Past. Da ging mir das Herz auf und ich dachte mir, das wäre super schön, wenn ich da auch mal ein bisschen was beitragen könnte dazu.
Definitiv. Und du hast ja vor allen Dingen auch einen anderen Blick nochmal auf die ganze Geschichte, denn du warst einer derjenigen, die im oberen Stockwerk gewirkt haben. Von oben, ne? Diese komischen Leute, die gedacht haben, wir unten sind alles Arschlöcher. Oder vielleicht auch nicht, das wirst du mir ja gleich erzählen. Markus, erzähl doch erstmal, was du jetzt so machst.
Also die Kurzfassung ist, dass ich seit langen Jahren jetzt schon so im YouTube- und Social-Media-Kosmos unterwegs bin. War ganz lange Jahre bei Studio 71, YouTube damals, mittlerweile Social Media im Allgemeinen, Klitsche von ProSiebenSat.1 sozusagen, habe mich aber vor gut 2,5 Jahren selbstständig gemacht als Konzepter und Creative Producer und mache aber immer noch solche Sachen, also Branded Content mit Social Media Hoshis, aber auch viel so Formatentwicklung, was eher so weggeht von der Werbung, eher so Game Shows und solche Geschichten. Das mache ich eigentlich am liebsten momentan.
Also bist du dem Content treu geblieben?
Das auf jeden Fall und sehr viel Gaming natürlich auch, also nicht mehr ausschließlich, aber darüber bin ich reingerutscht in die ganze Sache, weil wir am Anfang sehr viel mit Gronkh und Sarrazar gemacht haben, den seinerzeit größten Gaming-YouTubern in Deutschland und natürlich ist immer noch, gerade auf YouTube und Twitch, für die ich aktuell sehr viel mache, ist natürlich Gaming ein absoluter Großteil von der ganzen Sache.
Jetzt bist du ja auch nicht mehr ganz taufrisch. Ne? Wenn ich das so sagen darf. Wir sind ja so.
Unter uns.
Bist du so unter uns, sind wir schon ältere Leute. Macht dir das noch Spaß? Oder hast du irgendwann mal gesagt, komm, diese Gaming-Scheiße, das interessiert mich nicht mehr? Oder bist du immer noch ein Gamer?
Nee, volle Kanne. Immer noch dabei. Also, hab jetzt einen 4,5-jährigen Sohn. Da wird's naturgemäß ein bisschen weniger, was das Zocken angeht. Aber so es die Zeit zulässt, bin ich immer noch voll dabei. Hab immer noch mindestens 3 oder 4 Konsolen unterm Fernseher stehen. Und das ist Gamer for Life, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das geht mir ja genauso. Also man kommt da irgendwie nicht von los, auch wenn man mal sich beruflich so ein bisschen anders orientiert. Aber jetzt spulen wir mal zurück, Markus.
Ja, oh ja.
Vor dieser ganzen ProSieben-Sache, vor Gronkh und so weiter.
Erschreckenderweise über 20 Jahre mittlerweile, ne? Also bei mir zumindest. Ich weiß gar nicht, wann du zu Cypress gekommen bist. Das war ein bisschen später, logischerweise. Aber bei mir war es 2004. Ich habe vorher extra nochmal nachgeguckt.
Bei mir war es Ende 2004, also Ende 2004, tatsächlich im Dezember habe ich den Vertrag unterschrieben. Kurz vor Weihnachten war ich mal da, aber da habe ich noch nicht wirklich was gemacht. So richtig los ging es dann am 3. Januar 2005. Also ich bin kurz nach dir da angetanzt.
Okay. Mein Kopf war das PC Power-Kapitel eher so ein Jahr noch oder so, aber dann war das doch länger tatsächlich.
Das war länger, ja. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben mit der PC Powerplay, das Ganze zu planen. Das muss irgendwie, ja, es muss so zu der Zeit gewesen sein, wo du dann reingekommen bist. Wahrscheinlich noch alles hinter verschlossenen Türen. Aber wie bist du überhaupt zu Cybus gekommen? Hast dich da beworben? Wolltest du das machen? Wie ist denn deine Geschichte so zum Spieleredakteur?
What? Willst du die Kurzfassung oder die lange haben?
Kommt drauf an, ob die Langfassung spannend ist.
Das überlasse ich dir. Ja, die ist eigentlich einigermaßen spannend. Ich versuche es trotzdem halbwegs kurz zu halten. Also, die Sache ist die, ich habe ursprünglich Verlagskaufmann gelernt. Beim damals hieß das Ganze Vogel Computerpresse in München. Gehörte aber eben schon zum Vogel, zur Vogel Mediengruppe, wie eben Cypress dann auch. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht mein Ding, dieses kaufmännische Dasein. Und über einen Kumpel hatte ich Kontakt zu Richie Löwenstein, der damals, also auch eine, ich möchte mal sagen, Koryphäe der deutschen Gaming-Journalie, der damals eben unter anderem das ein GameCube-Magazin gemacht hat. Mir entfällt jetzt gerade ehrlich gesagt, wie es genau hieß. Cube, glaube ich. Egal. Irgendwie saßen wir zusammen und er meinte, er kennt den. Und ich so, boah, echt? Meinst du, du kannst den mal fragen, ob der vielleicht jemanden gebrauchen könnte noch? Und so begab es sich, dass ich dann tatsächlich in meiner Freizeit für Umme schon so ein paar Artikel für Richies Cube Magazin geschrieben habe. Und dann eines Tages tatsächlich bei der Vogel Computerpresse rausgeflogen bin. Ich glaube nicht unbedingt, weil ich so offensichtlich keinen Bock auf den Job hatte, aber da gab es so eine Rutsche an betriebsbedingten Entlassungen und ich war eben einer davon. Und der gute Berthold, du wirst ihn auch noch kennen, der war damals mein Kollege oder bis davor irgendwann mein Kollege eben bei der Vogel Computerpresse. Der hatte dann aber schon zu Cypress gewechselt. Und tatsächlich, ich eine halbe Stunde, nachdem ich quasi die Kündigung ausgesprochen bekommen habe, habe ich Berthold eine Mail geschrieben und gefragt, so, ey, wie sieht's denn aus? Du bist doch hier bei Cypress und wäre mein absoluter Traum, geht da nicht was? Und noch eine halbe Stunde später hat er mich angerufen und meinte, ja, die suchen tatsächlich gerade Leute, bewirb dich doch mal. Und so kam die ganze Sache, genau. Ich habe mich dann schon mehr oder weniger regulär beworben, ein bisschen mit dem Vitamin B von Berthold eben. Die haben sich dann aber leider wirklich noch diese gesamten 3 Monate, die ich freigestellt war, Zeit gelassen, um mir dann endgültig Bescheid zu sagen, dass ich dann tatsächlich genommen werde. Genau, zwischendrin war ich mal für, ich glaube, 2 Tage zum Probearbeiten, bei der Play the PlayStation war das damals. Genau, haben sich dann aber ewig Zeit gelassen und wirklich kurz bevor sozusagen hier meine 3 Monate noch Übergangsfrist abgelaufen waren, haben sie sich dann gemeldet und gesagt, ja, kannst du anfangen. Und dann musste ich tatsächlich so Hals über Kopf nach Würzburg ziehen.
Ja, das attraktive Würzburg.
Hey, auf Würzburg lasse ich nach wie vor nichts kommen.
Ja, fand's gut.
Über Nürnberg, unsere andere gemeinsame Station, da können wir gerne ordentlich vom Leder ziehen. Da habe ich, da bekomme ich keine 10 Pferde mehr hin. Aber Würzburg fand ich sehr schön. Das hat mir gefallen. War eine gute Zeit. Nicht nur wegen dem Job, sondern auch so.
Was magst du an Nürnberg nicht?
Oh, das ist auch eine noch viel längere Geschichte. Die Kurzfassung ist, ich habe quasi über der schlimmsten Assi-Kneipe diesseits des Mississippi gehaust. Hatte wirklich, ich glaube, 5 Nächte die Woche, konnte ich nicht durchschlafen, weil da immer Drama war unten drunter. Und das ging mir schon sehr auf den Zeiger. Und das tragische Ende vom Lied war, dass ich eines Morgens überstürzt aus meiner Wohnung ausziehen musste wegen akuter Einsturzgefahr. Und bin dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr nicht mehr an meine Sachen gekommen.
Ich fand den Straßennamen super. Ich sage das jetzt einfach. Hintere Ledergasse.
Ja,
das genau. Hat auch irgendwie gepasst zu dieser ganzen Story.
Da hat alles zusammengepasst. Allerdings.
Ich kann mich sehr gut an die Bude erinnern. Ja. Ja, und dann warst du bei Cypress. Play the PlayStation, legendäres Magazin. Gab's da die OPM schon eigentlich?
Gab's oder schon, war ja, das? Ja.
Ja. Gab's schon. Genau, die OPM war ja dieses offizielle Ding und Play the PlayStation, das Freie, in Anführungszeichen.
Genau.
Und auch Berthold, natürlich kenne ich Berthold noch, aber an den habe ich, glaube ich, auch seit damals nicht mehr gedacht. Was hat er gemacht, Sales?
Der war Vertriebler auf jeden Fall, ja. Also genau, nicht Anzeigen-Sales, sondern war im Vertrieb, Abo-Marketing und so weiter.
Ja, und wie war dein erster Eindruck von dem Laden? Erzähl mal so ein bisschen, wie du damals angekommen bist und die ganzen Leute da kennengelernt hast.
Ey, das war aufregend. Also natürlich A, weil das so ein absoluter Traumjob für mich war, wo ich auch niemals dachte, dass ich dafür gemacht bin. Und dann saßen da natürlich auch ein paar Leute, die man schon von vorher kannte, und die jetzt mal so alle in Persona kennenzulernen. Dann war es natürlich auch noch bei der Play the PlayStation so, die haben sich ja, es war nicht nur das unabhängige Magazin, sondern es waren so die Punkrocker unter den unter den Gaming-Magazinen. Es waren die coolen, genau. Ja, da war ein gewisser Respekt da, und wirklich die ersten Tage und Wochen schon so auch irgendwie ein Imposter-Syndrom, würde ich fast mal sagen. Aber ich bin so dermaßen gut da aufgenommen worden und es war im Endeffekt war es eine Sache von ein paar Tagen oder vielleicht Wochen, bis ich gemerkt habe, so hey, nee, hier gehöre ich hin, und das ist genau das Richtige. Ja, es war dann auch irgendwie abgefahren, wie schnell man dann da auch, also nicht ins kalte Wasser, das klingt so negativ, aber wie schnell man da komplett Part davon war. Also ich habe ja ein Volo gemacht dann da nochmal, also eben auch so die Ausbildung zum Redakteur sozusagen, und mich dann eben selber schon noch so als den Anfänger betrachtet, aber von Anfang an durfte man da im Endeffekt alles machen, überall dabei sein. Ich kann mich an eine sehr lustige Begebenheit erinnern, wo ich auch dachte, ich bin irgendwie komplett im falschen Film. Da hatten wir uns eigentlich verabredet zum Mario Party spielen bei einem Kollegen. Es war wirklich in den ersten, ich glaube, es war wirklich im ersten Monat, als ich da aufgeschlagen bin. Hatten schon irgendwie ein, zwei Jägermeister drin. Das war so unser Getränk der Wahl damals. Schlimme Zeiten. Und dann kam der Anruf von der Chefredaktion, dass hier Lorne Lanning sei in der Stadt. Dieser sehr, also damals würde ich sagen Top 5 der Spieleentwicklerpersönlichkeiten, so Apes Odyssey und so weiter, hatte der ja auf dem Kerbholz. Die treffen sich in einer gehobenen Gaststätte in Würzburg, und da soll von jedem Magazin jemand dabei sein. Unser Chefredakteur hatte aber keine Zeit. Es war allen klar, er hatte einfach keinen Bock tatsächlich. Dann war die Empörung unter den Kollegen, die da schon ein bisschen länger dabei waren, erstmal groß, was das soll, und jetzt müssen wir hier unsere Mario Party Session beenden, und naja, haben erst nochmal die Runde zu Ende gespielt, dann nochmal telefoniert, noch einen Jägermeister getrunken, und dann hieß es, okay, gut, wir fahren da jetzt aber hin. Aber also wenn einer hin muss, dann fahren wir alle dahin. Also sind wir da leicht angezündet, zu viert eingelaufen. Ich den absoluten Film geschoben, so hier diesen Typen kennenlernen, diese Koryphäe der Games-Branche, dann noch auf Englisch, und oh, wie wird das bloß werden, und jetzt bist du auch schon leicht betrunken, oh Gott, wirklich so, was mir da alles für Gedanken durch den Kopf geschossen sind. Dann kamen wir da aber an, er stellte sich als unfassbar umgänglichen Typen heraus. Stimmt, das muss ich noch dazu sagen, dem eilte so ein bisschen der Ruf von so einem schwierigen Charakter voraus auch. War an dem Abend überhaupt nicht so. Weiß nicht, vielleicht hatte auch schon ein paar Jägermeister-Intos, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall saßen wir dann da. Es war in diesem Restaurant, das so oben am Berg ist. Wir saßen quasi auf der Terrasse mit Blick über ganz Würzburg. Die Sonne ging unter. Wir haben uns köstlich unterhalten. Irgendwann haben wir, glaube ich, sogar da noch so im Suff dann angefangen über Politik. Ich glaube, damals war Bush aktuell, noch uns über Bush zu unterhalten und sonst was. Und es war so, also ich saß dann irgendwann da so und musste so in mich reingrinsen, mit einem Auge auf Lorne Lanning, dem anderen Auge auf das Tal von Würzburg, und mir echt gedacht, in was für einem Film bin ich hier eigentlich gerade?
Ich fühle das so. Ja, das spiegelt ja das wieder, was ich auch empfunden habe. Wenn du dann diese ganzen Stars triffst und feststellst, sie sind eigentlich so ganz cool drauf, und du kannst es nicht fassen, dass du dafür Geld kriegst, ja?
Ja. Absolut.
Haben sie dich auch so abgespeist mit so einem Minigehalt eigentlich am Anfang?
Da habe ich im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Also mit Sicherheit, wie gesagt, es war ja sogar auch nur ein Volontärsgehalt. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich es okay fand. Also damals waren jetzt auch die Mieten in Würzburg nicht so besonders hoch. Und also ich bin ganz gut über die Runden gekommen.
Der Start, großartig. Hast du gedacht, das ist jetzt genauso mein Ding und ich bin hier total absolut happy?
Ey, ich kann mich noch erinnern, wie ich wirklich manchmal abends auf dem Sofa saß und mir gedacht habe, wirklich, das ist jetzt dein Job, damit verdienst du Geld. Es ging ja dann wirklich auch relativ schnell los, dass wir echt um die ganze Weltgeschichte gechattet sind, um uns irgendwelche Games anzuschauen, sei es auf die E3 nach Los Angeles oder ich weiß nicht, ich bin mal für einen Tag nach San Francisco geflogen auf den EA Campus, um mir da Sachen anzugucken. Ja, es war absoluter Dream come true. Es war wirklich so, ich kann es nicht fassen, dass das jetzt mein Job und das jetzt mein Leben ist. Wie gesagt, nicht nur dieses um die Welt Geschichte chatten und so weiter, das war eigentlich nur so ein Zuckerl obendrauf, sondern überhaupt sich mit Spielen sein Geld zu verdienen, mit dem größten Hobby, das ich mein Leben lang habe. Einfach das war mein Job. Und damals war es ja auch noch so, im großen Unterschied zu heutzutage vielleicht, wir hatten ja wirklich jeder eine PlayStation und einen Fernseher auf dem Schreibtisch stehen und zocken war Arbeitszeit. Zumindest größtenteils. Man hat natürlich schon auch ab und zu mal was mit nach Hause genommen, aber es kam vor, dass ich 2 oder 3 Tage lang in die Arbeit gegangen bin, nur um Tony Hawk's Pro Skater durchzuzocken. Mega. Oder so.
Und mit den Leuten hast du dich ausnahmslos gut verstanden?
Also mit dem Großteil ja. Es gab so 1, 2 Personen, mit denen ist man nicht so gut klargekommen. Da will ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so ins Detail gehen. Aber es war eher so auf höherer Ebene, wo wir schon manchmal so unsere Schwierigkeiten hatten.
Wie war denn das Binnenverhältnis zu den anderen Redaktionen? Also ich meine, du warst im Play-Team, dann gab es ja die OPM, die DVD Vision, vergesse ich was? Und die Games Aktuell, glaube ich, oder Videogames Aktuell
genau. Hieß
es, glaube ich, die gab es dann
damals
auch
noch. Damals noch Videogames Aktuell, genau, die gab es auch noch, ja. Ja, lustig, dass du es ansprichst, weil da musste ich sofort dran denken, als du im ersten Teil davon erzählt hast, dass ihr eben so ein bisschen die Aussätzigen aus dem Keller war oder aus dem Erdgeschoss
wart. Wir hatten das Gefühl.
Ja. Das war, glaube ich, auch ein Stück weit so. Die Sache ist aber die, es gab nicht nur euch gegenüber sozusagen irgendwie Bad Vibes, sondern gerade bei so den ganz, ganz alteingesessenen von der Play the PlayStation, wie gesagt, waren ja eh die Punkrocker und die Coolen von der Schule so. Und das war noch dazu zum Teil auch so eine Gruppe an Leuten, die sich, glaube ich, schon von früher kannten und eben alle da quasi dann mehr oder weniger gemeinsam bei Cypress aufgeschlagen sind. Die hatten, also die so deren Selbstverständnis war, glaube ich, so, sie sind die Originals, sie sind die der Real Deal und hier das OPM ist der Corporate-Kack und die Videogames Aktuell ist ja sowieso nur hier so Pille-Palle, Casual würde man heutzutage sagen wahrscheinlich. Da gab es schon so eine, also die kamen sich schon ganz schön cremig vor von der Play the PlayStation. Und also dadurch, dass ich später dazu, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses, wir sind die Punkrocker und ein bisschen die Wilden und wir scheißen auf Konventionen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das entspricht auch so ein bisschen meinem Selbstverständnis, würde ich jetzt mal sagen. Aber diese Rivalitäten, die teilweise wirklich auch so ein bisschen aufgesetzt rüberkamen, meiner Meinung nach, mit denen konnte ich von Anfang an nicht so wirklich was anfangen. Es waren aber auch nur, was wird das gewesen sein? Ich glaube so 3, 4 Personen, die da immer so ein bisschen gegen die anderen gestichelt haben und es kam jetzt auch selten, oder an so einen richtigen Eklat kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern. Es ging eher immer nur, es war halt so ein Gestichel, so ein Gefrotzel den anderen gegenüber und genau. Und dann kamt ihr noch dazu, genau. Und das war natürlich dann gerade in den Augen der absolute Eklat. Noch dazu PC-Gamer. Alles andere war ja vorher rein Consoleros. Hier OPM und Play the PlayStation. Ich glaube, eine Videogames Aktuell, weiß ich gar nicht, wurden da. Nee, Videogames hieß die ja tatsächlich. Videogames. Genau, also da wurden auch keine PC-Spiele besprochen.
Konsole rum, ja.
Genau.
Ja.
Dann kamen die PC-Gamer dazu noch so. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir da vielleicht gleich weitermachen. So, meine persönliche Sicht war. Also ich habe das auch, war da einigermaßen ambivalent unterwegs oder habe das ein bisschen differenzierter gesehen, aber ich muss auch sagen, so auf den ersten Blick waren halt gerade Stange und auch Martin jetzt nicht die sympathischsten Personen unter der Erde. Auf den ersten Blick wohlgemerkt. Ja. Stange hatte ich nie wirklich was zu tun, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Martin habe ich tatsächlich auch sehr schätzen gelernt, als einen echt lieben und netten Typen. Aber genau, das kam für mich noch so ein bisschen dazu. Oh, die kommen sich schon ein bisschen cremig vor hier auch. Und es war auch so dieses, man hatte das Gefühl, die wurden jetzt für teuer Geld eingekauft, weil man sich unbedingt eingebildet hat, bei Cypress jetzt ein PC-Magazin als Konkurrenz zur GameStar, bei der es halt ordentlich lief, und vielleicht auch zu PC Games, noch da aus dem Boden zu stampfen. Und das haben wir halt wirklich, auch ich muss ich sagen, äußerst skeptisch beäugt. So.
Ich war ja damals noch mega naiv überhaupt, was so geschäftliche Dinge anging. Ich konnte ja mein Glück auch nicht fassen, dass ich jetzt irgendwie bei so einem Spielemagazin arbeite. Aber ich habe ja auch schon gesagt, so aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob das die beste Idee war, so aus einer Business-Sicht so ein PC-Magazin da reinzuholen, was so teuer ist. Und vor allem
muss ich leider bis heute sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist genau, ehrlich gesagt, bis heute, ich bin absolut kein Experte, was das angeht und kenne auch keine Zahlen und so, aber bis heute glaube ich schon so ein bisschen, es könnte der Grund gewesen sein, der Cypress am Ende das Genick gebrochen hat. Ich meine, die Zeiten waren sowieso schwierig und wurden immer schwieriger, weil ja so Online-Journalismus langsam im Aufschwung war, den man ja so relativ verpennt hat, auch bei Cypress. Aber dann kam eben noch dieses super teure PC-Magazin dazu, das, auf das irgendwie keiner so richtig gewartet hat. Ich glaube schon, dass das mit ein Grund sein könnte, warum Cypress heutzutage nicht mehr gibt.
Diese Business-Sicht war mir damals halt noch fremd. Und ich hatte, also wie gesagt, ich hatte schon so dieses Gefühl, was du ja auch beschrieben hast, dass wir da jetzt nicht so besonders gelitten waren bei euch. Aber man muss ja auch dazu sagen, durch diese räumliche Trennung, wir hatten ja nie was zu tun miteinander eigentlich im Tagesgeschäft.
Stimmt, das kommt noch.
Also ich glaube, genau, mit dir habe ich da, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt uns je so richtig unterhalten haben. Vielleicht mal irgendwann auf einer Weihnachtsfeier oder so, ja?
Doch, also ich kann mich schon erinnern, dass wir zu Cypress-Zeiten schon ab und zu ein Schwätzchen gehalten haben. Ich glaube, öfter mal beim Rauchen haben wir uns vielleicht auch. Weiß nicht, ob man das heutzutage noch, wir rauchen ja alle schon lange nicht mehr,
natürlich
aber damals.
Nicht. Das machen wir garantiert nicht mehr. Ja, du hast gerade schon gesagt, so mit den Zahlen hattest du nicht so viel mit zu tun. Das war auch kein Thema bei euch, wie das Heft so läuft oder wie sich die Ausgaben verkaufen. Oder, weil es ging ja dann auch bergab. Da oben. Das war ja nicht nur die PC.
Doch. Das war schon, also ich kann mich noch düster erinnern, dass auf jeden Fall auch immer die aktuellen Verkaufszahlen einmal die Runde gemacht haben, aber eher so am Anfang zumindest noch aus dem Grund zu gucken, hat das Titelblatt gut funktioniert oder nicht. Das war ja damals wirklich noch so, dieses am Ende hat am Kiosk zumindest das Cover, das Heft verkauft und da wurde halt dann immer versucht, so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen, ob die Titelthemen eben zu kräftig waren oder nicht, damit man da in Zukunft ein bisschen drauf reagieren kann vielleicht. Aber ansonsten war das zumindest, solange es noch halbwegs gut ging, kein großes Thema bei uns. Also es war jetzt nicht so, dass wir unser Heft großartig auf irgendwelche Verkaufszahlen hätten ausgerichtet oder so. Also ich weiß auch noch, es gab ab und zu mal so Leserumfragen. Da hat man versucht, so ein bisschen auch rauszufinden, was für Themen könnten ziehen und so weiter. Aber also das ist weit entfernt von dem, glaube ich, was heutzutage so Usus ist, wie man versucht, Content an Zahlen eben festzumachen oder auszurichten.
Ich kann mich erinnern, bei der PC Powerplay, das war auch, glaube ich, kurz nachdem ich dann gekommen bin, da haben sie mal so eine Fokusumfrage gemacht und mit so einer Marketingagentur zusammengearbeitet. So ein gewisser Herr Siever, sagt dir der Name noch was?
Ja, klar. Herr Siever, so düster zumindest. Das war ja so eine Koryphäe da auf diesem Gebiet.
So eine Koryphäe und ich weiß noch genau, wie wir damals dann in Frankfurt waren und da wurden irgendwie so Kioskkäufer rekrutiert. Wir saßen dann hinter so einem Spiegel. Und vorne war ein Tisch, wo die dann alle saßen und unser ehemaliger Geschäftsführer, der Stefan Winners, den ich ja schon erwähnt habe, der saß dann und hat Fragen an die gestellt. Und jetzt ist das ja alles sehr, sehr lange her und ich möchte ja auch nicht den Herrn Winners in die Pfanne hauen oder sowas, aber das waren halt die krassesten Suggestivfragen, die du dir vorstellen kannst. Der hatte in einer Hand hatte er den GameStar-Cover, in der anderen Hand PC Powerplay-Cover, ne? Na, welches gefällt euch besser?
Weißt du, so PC Powerplay unter die Nase gehalten.
Und wir saßen da hinter diesem Spiegel, auf diesem, weißt du, hörsaalmäßig auf diesen Stühlen und ich musste so laut lachen darüber. Ich glaube, das haben die Jungs vorne gehört, weil die haben dann alle zum Spiegel geguckt. Also so dieses Thema Marktforschung, ich würde sagen, das ist doch sehr stiefmütterlich behandelt worden. Also war doch viel gefühlsmäßig gemacht, oder?
Da würde ich mitgehen, ja, allerdings.
Ja.
Finde ich aber ehrlich gesagt auch zu einem gewissen Grad genau das, was auch den Charme damals ausgemacht hat. So, also wenn ich mir vorstelle, was da teilweise an Rubriken auch in unserem Heft stattgefunden haben und so, das würde man heutzutage gar nicht mehr versuchen oder wird es vielleicht einmal versuchen und dann sehen, oh, hier haben nur 10 Leute drauf geklickt, das lassen wir in Zukunft wieder sein. Und genau dadurch haben sich halt dann auch, finde ich, teilweise so Sachen ein bisschen entwickelt oder sind so zum Kult geworden, die ja heutzutage gar keine Chance mehr hätten.
Nee, weil sie nicht in der ersten Ausgabe sofort funktioniert hätten. Also man hätte überhaupt die Geduld nicht dafür gehabt, ne? Und was du so sagst, so dieses Punkrocker-Feeling und ich hatte das ja auch, weil wir da unten, wir sahen vielleicht nicht ganz so cool aus wie ihr oder so, aber wir haben ja auch das gemacht, was wir wollten. Bis eben zu diesem schlimmen Tag, wo irgendwer da mal gesagt hat, ihr müsst jetzt ein Service-Konzept fahren. Erinnert sich ja dran, mehr Spiel, mehr Spaß, mehr Service, stand dann irgendwie auf dem Ding vorne drauf und dann mussten wir sehr einfach schreiben, also sehr casual, so man hat das Heft ja dann positioniert, nicht mehr gegen GameStar oder gegen PC Games, sondern gegen die Computerbildspiele.
Na klar.
Wir wollen jetzt mal.
Die hat ja Millionen verkauft, also.
Milliarden, glaube ich sogar. Und wir hatten da natürlich alle keinen Bock drauf und, aber mussten dann halt, konnten diese lustigen Sachen nicht mehr machen und dann war dieses Gefühl nicht mehr da. Aber davor war es geil. Weil da hast du einfach das gemacht, was du wolltest. Also ich kann mich erinnern, wie ich mal so ein Spiel getestet habe, Stubbs the Zombie. Habe ich, glaube ich, auch schon in der ersten Ausgabe erzählt. Und dann habe ich so ein Interview gemacht mit der Spielfigur. Markus, das war keine gute Idee, aber es war trotzdem die Möglichkeit, das zu machen und so dieses Coole.
Und das hat euch wirklich dann so sehr eingeschränkt?
Ja, also ich glaube, das hat die Stimmung erstmal massiv geschädigt. Ja. Und wir waren auch damals nicht in, also ich zumindest war nicht in so einer Position oder hatte nicht so eine große Fresse, wie ich sie heute jetzt hätte, wo ich dann gesagt hätte, pass mal auf, ich habe da keinen Bock drauf und es funktioniert auch nicht aus den und den Gründen. Es ist halt Quatsch, das so zu machen, wie ihr wollt. Und lass uns doch nochmal an den Tisch setzen und gemeinsam irgendwas erarbeiten, was wir an dem Heft machen könnten. Aber das wurde schon so von oben dann runtergekanzelt und ab da ging es dann bergab.
Aber das war dann wirklich so eine Glocke über alles, weil man könnte ja auch sagen, hier gewisse Rubriken oder gewisse Sachen werden diesem neuen Konzept untergeordnet, aber der Rest bleibt, wie er ist, sozusagen.
Ne, im Prinzip her blieben die Rubriken schon, also wir haben halt Spiele getestet, Vorschauen gemacht und Hardware-Dinge besprochen, aber du konntest halt nicht mehr so frei schreiben. Also und mir hat es halt mehr Spaß gemacht, wenn ich halt möglichst witzig irgendwie schreiben kann. Das Schreiben ist halt das Coole und das war dann alles weg. Und da ging es dann bergab. Wie lange warst du bei Cypress? Du bist ja dann vor dem Ende gegangen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Wann war der Punkt, wo du gegangen bist?
Ich war, ich glaube, ziemlich genau 3 Jahre. Ja. Also die letzten Monate vor Ende habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Es ging aber schon schwer dem Ende entgegen. So, das war unter anderem der Grund, warum wir dann damals tatsächlich die Flucht nach vorne ergriffen haben. Es war ja auch ich weiß nicht, ob das hierher gehört, aber auch eine völlig absurde Geschichte eigentlich. Denn es begab sich, also wie gesagt, es war irgendwie klar, hey, hier wird bald zugesperrt, so, das kann nicht mehr allzu lange dauern, auch wenn das tatsächliche Ende dann doch noch, glaube ich, ein halbes Jahr oder so auf sich warten hat lassen. Und irgendwann kam dann ein geschätzter Kollege um die Ecke und meinte so, hey, ich habe hier ein Angebot, wir könnten zu dritt nach Hamburg gehen und da für den Bauer Verlag ein Spielemagazin machen. Der Haken ist, ich kann euch nicht verraten, um was es geht. Das ist streng geheim, aber es wird ein Multiformat-Magazin und es hat einen Aspekt, der sehr erfolgsversprechend ist. Und wir waren damals eben so desperate tatsächlich, weil eben klar war, hier geht's nicht mehr lange gut, dass wir wirklich da bei Bauer dann unterschrieben haben und nach Hamburg gezogen sind, ohne zu wissen, was da genau auf uns wartet. Als wir dann da ankamen, beziehungsweise ehrlich gesagt, wir haben es dann doch irgendwann nach ein paar Bierchen aus dem Kollegen rausgequetscht im Vorfeld. Ich glaube, das ist verjährt, das kann man heute erzählen. War dann klar, ja, wir sollen die Bravo Screen Fund weitermachen. Die war ja auch irgendwie schwer am Struggeln und wurde eigentlich ja, die Redaktion saß eigentlich in München. Das war wirklich so, also im Nachhinein wirklich, also absolut absurd und bitter. Die haben noch die 10 Jahre Jubiläumsausgabe fertig gemacht und nach Heftabgabe haben sie ihnen gesagt, so, wir sperren hier zu, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, ihr seid alle freigestellt, in Zukunft macht ein kleineres, günstigeres Team das weiter in Hamburg. So, und das waren wir.
So viel zu dieser netten, coolen Branche, ne? Also wenn Business-Entscheidungen da reinkommen, dann ist das ein Job wie jeder andere, ganz klar. So ein bisschen vorgegriffen zu dieser Entscheidung, zu der du dann gekommen bist, da einfach mitzugehen. Jetzt habe ich aber ungefähr den Zeitraum mal raus. Das heißt, du hast ja noch diese ganzen schönen Sachen mitgemacht, wie beispielsweise cynamite.de. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, dass du
Ich wollte gerade sagen, Simon,
Alter, du bist ja
nicht nur.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das nicht unter dem Deckmantel der Vergangenheit belassen sollten.
Also kurz erzählt, ja. Ich habe es ein bisschen schon erzählt. Also das war halt eine Webseite, die, weil du hast ja richtig gesagt, Online-Journalismus war ein bisschen spät dran. Und jetzt wird alles gut. Wir machen dieses Megaportal und alle Redaktionen müssen dafür schreiben. Ich habe schon so gesagt, ich glaube, ihr wart nicht so begeistert darüber, jetzt auf einmal News zu schreiben, oder? Neben eurer Arbeit. Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, ja. Also auch da gab es natürlich ganz große Widerstände, weil Online-Journalismus, was soll das, so ein Quatsch. Und wir haben ja wirklich damals noch gelacht, als hier so die ersten, bei irgendwelchen Events, die ersten Online-Journalisten aufgetaucht sind. Mhm. So, das war ja hier niederes Volk für uns. Aber auch da muss ich sagen, war ich nicht so negativ. Also natürlich hat mir auch nicht geschmeckt, dass wir jetzt noch mehr zu tun haben und gerade so News-Schruppen und so war nicht so geil. Aber ich fand ehrlich gesagt das Konzept von Seinermeid damals durchaus vielversprechend und glaube auch heutzutage, das war seiner Zeit fast ein bisschen voraus. Wahrscheinlich auch ein bisschen überambitioniert für das kleine Team da. Aber prinzipiell, das war ja so. Tatsächlich, das hatte ja so Social-Media-Anleihen im Endeffekt. Also wenn ich mich richtig erinnere, so ganz große Forenbereiche und man konnte selbst irgendwie Artikel verfassen und die von anderen Usern bewerten lassen und man konnte Spiele selbst irgendwie bewerten oder katalogisieren und so weiter. Also heutzutage würde das vielleicht sogar funktionieren.
Ich war ja Teil dieses kleinen Teams, also Stange, ich und der Hartlehnert, der Tobias Hartlehnert. Wir haben das ja im Grunde betreut mit dieser Agentur aus Straubing, die das Ding programmiert hat. Ich habe damals echt dran geglaubt. Also ich habe echt gedacht, dass es was wird. Diese Clubs konntest du auch noch gründen irgendwie, weißt du noch?
Stimmt, genau. Ja,
diese Communities. Ja. Und man muss ja auch, wir reden ja hier über 2006, 2007. Das ist ja noch vor den ganzen, wo dann Social Media richtig abging und all diese Sachen. Also das war schon ganz cool. Das Problem ist halt die Technik auch gewesen. Also die Technik konnte das gar nicht liefern, was dieses Ding leisten sollte und natürlich.
Das meine ich eben, genau, mit diesem kleinen Team und so, das war einfach völlig überambitionierend. Ich glaube aber schon auch, dass auch das Publikum nicht so hundertprozentig bereit war dafür, weil heutzutage ist man ja viel bereiter, Sachen im Internet zu teilen und, also ich weiß nicht, ich glaube damals war das eher so eine Nische und da gab es so ein paar, die das vielleicht cool fanden, da eigene Texte verfassen und hochladen zu können. Ich glaube, das würde heutzutage ein viel, viel breiteres Publikum finden.
Ich glaube auch, dass viele Hardcore-Fans, dass wir die verschreckt haben. Also sowohl von den Heften oben, als auch von der PC Powerplay, weil ich habe ja damals auch ein bisschen Community gemacht für die PCP. Und die Forn-Jungs, die sind an die Decke gegangen. Na, die fanden das scheiße, weil die Heftmarke in den Hintergrund getreten ist. Genauso wie auch von der PlayStation. Das ist ja dann in den Hintergrund getreten. Dann hast du dieses Cynamite.de gehabt und alle, was ist das denn jetzt? Ich bin doch kein Cynamite-Fan. Ich bin ein Playleser. Ja, genau. Und
es waren ja damals auch so richtig eingeschworene Foren-Mitglieder und die sich da getummelt haben und die das bis aufs Blut verteidigt haben im Endeffekt.
Und dann mal haben wir versucht, ein bisschen Marketing für das Ding zu machen. Und diese L-Präsidenten-Nummer kam später, oder? Aber ich erinnere mich, dass ich so ein Auto gefahren habe, wo du dann drin warst und was, du warst irgendwie Mr. Seinemeid oder wie war das?
Ich war L-Präsidente dann, genau. Die Werbefigur, da wurde dann auch von es ist wirklich, oh mein Gott, ey. Ich hoffe, man findet nichts mehr davon im Internet.
Archive.org vielleicht noch.
Also ich bin mir sicher sogar, ich habe hier noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte Bilder mindestens davon rumliegen, wenn nicht sogar noch diesen Werbespot. Weil ich glaube, im Endeffekt war die Grundidee war, es wird ein Werbespot für Seinermeid gedreht, den wir auch da unter mit billigsten Mitteln quasi bei uns direkt vor der Haustür mit unserem Inhouse-Team dann irgendwie gedreht haben. Und es brauchte eben jemanden, der sich da hinstellt und den coolen L-Präsidenten mimt. Warum eigentlich, was das mit dem Thema zu tun hatte, keine Ahnung. Und warum es ich sein musste, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe mich breitschlagen lassen und Bilder für die Ewigkeit, würde ich sagen.
Und jetzt hast du natürlich recht, da haben wir uns besser kennengelernt, weil wir gemeinsam gelitten haben mit diesem Scheiß.
Man kann sich das, genau, also wie bescheuert das war, muss man vielleicht noch ganz kurz, ich im Feinripp unterhemd und jetzt muss man auch sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie der Adonis dem Herrn, sondern eher so in der Kategorie Lauch einzusortieren. Da haben es meine paar Tattoos irgendwie auch nicht mehr wettgemacht, die man dadurch sehen konnte. Aber genau, im Feinripp-Unterhemd mit ganz langer Zigarre und so einem Militärkäppchen auf dem Kopf und natürlich einer verspiegelten Pilotenbrille bin ich dann da irgendwie aus dem Auto ausgestiegen. Ja, keine Ahnung, was das.
Und der Spot lief dann irgendwann nachts auf irgendeinen von diesen Männersendern.
Meinst du, der lief überhaupt im Fernsehen? Ich dachte, ich weiß gar nicht, ob das nur, wobei doch, ich klar, glaube, das damals lief im hat man, Fernsehen. Glaube ich, noch nicht für online so Videos produziert. Ja, wahrscheinlich.
In sehr günstigen Slots, sage ich mal. Nachts um halb zwei, zwischen Wähle heute Nacht, die 77.
Zwischen Ruf mich an und Astro TV. Ja, und so. Genau. Stieg der L-Präsident aus dem Auto mit der ganz besonders langen Zigarre.
Ja, und dann hat man sich halt gewundert, warum da keine Leute auf die Seite kommen. Ne? Also das ist, also diesen Marketingteil hat man halt komplett vergessen. Und hätte man das damals gemacht, da richtig Feuer hintergelegt und vor allen Dingen mehr Leute für diese Seite da engagiert, die da auch voll hauptberuflich für arbeiten, dann hätte es vielleicht funktionieren können. Aber Markus, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube, da war der Zug eigentlich schon abgefahren. Also das Ding, ich glaube, das Vogel, das wurde noch verlängert vielleicht dadurch so ein bisschen und Vogel war da schon auf der Suche nach einem Käufer für
Ich glaube die auch, es hielt damals ja auch hartnäckig die Gerüchte, dass das alles irgendwie so ein bisschen Absicht ist und dass man irgendwie absichtlich den Laden runterwirtschaften möchte. Das glaube ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht. Das halte ich für Verschwörungstheorie. Aber ja, man hat auf jeden Fall an allen Ecken und Enden gemerkt, so puh, die Chose, die geht hier nicht mehr lange gut. Und das hat es halt so doppelt frustrierend gemacht, finde ich, weil man eben, also gerade durch diese Cynamite-Geschichte, dann man hatte noch mehr Arbeit und hat den Grund nicht gesehen oder es war so dieses, weißt du, wenn man sich gedacht hätte, ja geil, damit rocken wir es jetzt, aber jeder dachte sich so, boah, nee, was soll das jetzt noch? Das war dann zum Schluss schon sehr deprimierend irgendwie.
Ja. Ich wollte das irgendwie nicht wahrhaben, aber ich habe es instinktiv auch gespürt. Ich habe mich natürlich dran geklammert so, weil, wie gesagt, ne, was soll ich danach machen? Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt, geht's danach überhaupt weiter? Ich kann doch eigentlich nichts außer über Spiele schreiben. Aber ich glaube, wenn ich so ein Angebot bekommen hätte wie du, also hier Bravo Screen Fun, wenn irgendwer mich gefragt hätte, hier, mach doch das, ich hätte da wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, weil das Gefühl einfach da war, dass es hier irgendwann nicht weitergeht. Erinnerst du dich an die Vogel Future Group?
Ganz düster nur noch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die schon, also ich muss dazu sagen, ich habe bis heute einer meiner allerbesten, eigentlich mein allerbester Kumpel, arbeitet immer noch bei Vogel, auch in Würzburg. Und dadurch habe ich nie so ganz die Connection verloren und immer so ein bisschen mitbekommen, was die machen. Und ich kann jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht so richtig einordnen, ob ich die Vogel Future Group nur über ihn noch kenne oder ob die damals schon am Werk war, als ich noch bei Cypress war.
Also ich war da ja auch nicht so tief drin, aber ich weiß nur, dass man sehr, sehr viel Geld da versenkt hat in sehr junge Leute, die halt mal so das alles digitaler machen sollten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Ergebnis halt irgendwie war, ihr müsst da jetzt so eine Webseite machen und ihr müsst das jetzt irgendwie hinkriegen und dann hat man das halt gemacht, aber.
Ja, aber also ganz dumm war es ja nicht. Nee. Wie gesagt, das waren ja die Zeichen der Zeit. Das war ja wirklich auch dann das, was mich durch so ein tiefes Tal hat schreiten lassen in der dann anstehenden Zeit, weil das mit der Screenfun hat auch nicht allzu lange geklappt und es war so diese Phase, wo Online-Journalismus noch nicht groß genug war, dass man das Gefühl hatte, da kann man einsteigen oder wurden auch noch halt wirklich auch absurd schlechte Gehälter gezahlt und Printjournalismus war halt komplett am Boden. So, das war wirklich, also ich habe lange Zeit extrem gehadert mit, was soll ich nur machen? Ich will eigentlich an diesem Traumjob festhalten, aber habe keine so richtige Möglichkeit mehr gesehen, wo es da lang gehen soll.
Ja.
Also das war jetzt noch nicht zum Ende von Cypress. Oh, sorry, ich springe hier so ein bisschen arg wild durch die Gegend. Genau, das Gefühl hatte ich beim Ende von Cypress noch nicht, aber dann relativ bald war irgendwie klar, hier Print kannst du eigentlich vergessen und online braucht noch eine Weile.
Ja. Schade, halt, wie sich das dann so entwickelt hat. Klar, irgendwann hätte man mal was anderes machen müssen, aber das ist einfach eine coole Zeit gewesen.
Total. Ey, es war die allerbeste Zeit, muss ich sagen. Also auch im Rückblick noch, ich habe letztens auch erst wieder mal mit Fabian Käufer telefoniert, der ja dann so seinen Weg bei den Rocket Beans gemacht hat und so weiter und auch immer noch sehr, sehr gut im Geschäft ist, immer noch auch in der Branche, aber wir sind auch, also es hat keine 10 Minuten gedauert, bis wir wieder im Schwärmen waren, wie cool es doch damals war, weil auch wenn wir alle immer noch am Start sind und immer noch irgendwie das machen oder Geld verdienen mit dem, was uns Spaß macht, aber damals war schon eine ganz besondere Zeit. Es war so super, super unbeschwert am Anfang. Ich kann mich noch erinnern auch zum Beispiel, also die ganz, ganz goldenen Zeiten hab ich verpasst. Da gab es wirklich Geschichten, dass so als die ersten paar Male auf die Games Convention gefahren wurde, in Leipzig damals noch, da durfte jeder noch seinen Partner oder seine Partnerin mitbringen. Oder wenn die Kollegen von der Play auf die E3 nach LA geflogen sind, dann wurde da auf Businesskosten geshoppt, was das Zeug hält. Solange es irgendwie Games waren oder so, war das völlig egal. Das wurde alles über die Reisekosten abgerechnet und solche Geschichten. Es gab wohl auch einen Raum, da hat sich die Putzkraft immer beschwert, weil der ganze Boden voll war mit Glasscherben, weil sie immer mit so Airsoft-Guns anscheinend in der Pause auf Colaflaschen geschossen haben und solche Geschichten. Also diese Zeiten habe ich nicht mehr mitgemacht, aber also wirklich die ersten 2 Jahre waren einfach auch bei mir noch, ich habe wirklich gedacht, ich lebe im Schlaraffenland so. Ich kann mich noch erinnern, wie wir als ich das erste Mal auf die E3 geflogen bin. Das war übrigens auch eine sehr lustige Begebenheit. Ich war nämlich eigentlich gar nicht eingeplant dafür, sondern ein dienstälterer Kollege sollte da eigentlich mit. Der hat aber dann am Tag vor Abflug seinen Pass nicht gefunden, sein Perso nicht gefunden. Ich glaube, es lag auch daran, dass wir an diesem Abend noch ordentlich in der örtlichen Indie-Disco abgestürzt sind zusammen. Auf jeden Fall hat mich der dann irgendwann angerufen und meinte, ey Markus, wie spontan bist du denn? Und hast du einen gültigen Reisepass? Ich so, ja, wieso? Ja, ich finde meinen Reisepass, kannst du auf die E3 mitfliegen? So. Ja, Logo mache ich das liebend gerne. Und, genau, so bin ich da hingekommen und dann weiß ich noch, wie wir das Hotel betreten haben. Das war am Sunset Boulevard, unweit der Saddle Ranch, auf der sich auch sehr, sehr viele Abende zugetragen haben, über die wir vielleicht lieber den Mantel des Schweigens decken. Also beste Lage quasi, dieses Hotel, da hatten wir unsere Hotelzimmer und wir kommen rein und unser Chefredakteur so, wie? Wir haben nicht die Zimmer, die direkten Zugang zum Pool haben. Das geht. Was kosten die? Aufpreis? $100? Egal. Alle Zimmer mit Poolzugang. Und zack, hatten wir dann alle Zimmer mit Poolzugang. Und so, ja, ist natürlich jetzt nur die lustigsten Anekdoten, aber vermittelt vielleicht so ein bisschen, wie unbeschwert das damals noch war. Auch so diese, stimmt, das muss ich unbedingt noch loswerden. Das war auch so lustig, ey. Wir hatten ja einen Abgabezyklus von 4 Wochen. Also das Heft erschien einmal im Monat oder 4-wöchentlich. Und das heißt, es gab irgendwann immer Redaktionsschluss, da musste alles fertig sein, da musste das Heft abgegeben werden, weil es am nächsten Tag gingen die Druckdaten in die Druckerei. Nach Heftabgabeschluss haben wir dann immer erstmal eine Woche gar nichts gemacht, meistens so SOCOM online gespielt, weil Online-Zocken war damals ja auch noch nicht so üblich wie heutzutage und auf der Arbeit hatten wir ganz gutes WLAN und so, da haben wir dann immer schön SOCOM gespielt oder sonst was, haben eine Woche lang so rumgedödelt. Dann die zweite Woche haben wir so langsam angefangen, aber ganz gemütlich uns so zu überlegen, was wir denn so machen könnten in der nächsten Ausgabe und was so ansteht. Vielleicht schon mal ein Spiel auch irgendwie gezockt, das man testen sollte. Naja, und die letzten 2 Wochen vor Heftabgabe haben wir dann immer uns übelst echauffiert, wie stressig das schon wieder alles ist und dass man jetzt hier schon wieder so reinhacken muss. Und ja, das war die Zeit. Online, wie gesagt, war auch die E3. Wir haben um 18 Uhr den Stift fallen lassen, sind Party machen gegangen und das war's dann. Da gab's nichts mit irgendwie online noch schnell irgendwie ein Video schneiden oder noch einen Artikel hochladen, bis einem die Augen bluten bis 4 Uhr morgens, sondern da war einfach um 18 Uhr Schicht im Schacht. Die Artikel hat man dann halt geschrieben, wenn man wieder zu Hause war.
Den Luxus hatte ich nicht. Ich glaube, wir waren auf derselben E3 2006, kann das sein?
Also ich war damals zu Cypress-Zeiten war ich zweimal. Das war dann wahrscheinlich die zweite.
05. Einmal waren wir zusammen auf einer E3. Das war
ja,
noch
stimmt. Da kann ich mich noch erinnern, weil da haben wir auch die PC Powerplay-Kollegen so ein bisschen bemitleidet, weil die eben
ab
ins Hotelzimmer mussten
so,
und schreiben.
Ich musste nämlich schreiben, weil unser Redaktionsschluss irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag nach Rückflug war. Und das heißt, ich musste da arbeiten. Das war. Aber die Saddle Ranch, ja, den mit Ubisoft immer zusammen. Da ging's immer richtig ab. Da habe ich auch schon erzählt. Und ich kann mir die Reisepass-Geschichte kann ich mich auch erinnern, weil das hat sich wie ein Lauffeuer hat sich. Ich weiß auch noch, welcher Kollege das war. Wir wollen ihn nicht nennen, aber das waren schon geile Sachen, die da passiert sind.
Ach ja, herrlich.
Muss man überlegen. Heute muss ja Visum haben und alles Mögliche, wenn du da arbeiten willst. Und ja, komm, wir fliegen da einfach.
Ja,
mal.
Ich glaube, ein Visum hätten wir damals auch schon gebraucht. Ich weiß zumindest, dass ich beim zweiten Ausflug dann tatsächlich zum Konsulat musste. Aber ich glaube, damals haben wir es noch nicht so genau genommen. Es war halt dann Urlaub oder was man da auch immer behauptet hat. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass mir so ein bisschen der Stift ging, als ich da bei der Immigration stand und dem da was vorlügen musste mit einem Koffer voller Laptop und so weiter.
Könnte ein bisschen unangenehm. Heute könnte das richtig unangenehm werden. Und
allerdings.
Bist mal 6 Wochen da und kannst dann wieder nach Hause fliegen. Erinnerst du dich noch an den Gunther eigentlich?
Natürlich. Der gute Gunther, der das Internet im Keller hatte.
Der das Internet im Keller hatte und das war auch das Büro, in dem man rauchen durfte.
Ja, genau.
Weil er
musste.
Also, er hat sich einfach geweigert, das Rauchverbot. Weißt du, was aus dem geworden ist eigentlich?
Oh nee, habe ich lange nichts mehr gehört. Der gute alte Matze Schweiger, Grüße gehen raus, falls ihr das hier hört, der war damals in der Videoabteilung, bei Cypress. Das ist immer noch ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und der hatte noch recht lange Kontakt zu Gunther, oder hat immer wieder mal Geschichten zum Besten gegeben, aber ehrlich gesagt, die letzte ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich kann mich echt gar nicht mehr erinnern, was aus dem gemacht. Schade, weil wüsste ich auch gerne, das ist ein absolutes Original gewesen, oder hoffentlich immer noch.
Ja, so also ein paar Leute hat man irgendwie aus den Augen verloren, ne? Aber das ist ja dann, ich meine, das habe ich jetzt noch nicht alles erzählt, ich habe ja wirklich da das Licht mit ausgemacht, in dem Laden. Es gibt noch ein paar sehr lustige Geschichten, die ich erzählen werde.
Da gab es ja tatsächlich dann, das habe ich auch noch alles mitbekommen, da gab es ja dann wirklich wilde Achterbahnfahrten in alle möglichen Richtungen. Die Play wurde dann ja auch eingestellt, beziehungsweise umgebrandet in Play 3.
Genau. Play hoch 3.
Genau. Play hoch 3, wie auch immer man es ausspricht, stimmt. Da weiß ich auch noch, da saßen wir dann in der Konzeption, und da war dann wirklich ernsthaft eine Zeit lang zum Beispiel die Überlegung, ob wir nicht die Leser siezen sollten, weil wir wollen ja auch ein bisschen seriöser werden und solche Geschichten. Also das war auch eine ganz vogelwilde Zeit da genau. Und ja, stimmt, OPM, da gab es dann auch diese wilden Chefredakteurswechsel und hin und her. Da wurde es sehr unruhig gegen Ende.
Definitiv. Da sind auch viele krasse Sachen passiert, irgendwie, wo sich Leute überworfen haben. Ganz klar, da hat es dann geknallt. Dann hat es auch bei der PC Powerplay ja geknallt. Die Geschichte werde ich auch nochmal aufdröseln in der anderen Folge. Da gab es das sogenannte Hakenkreuz-Drama.
Oh ja, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Da bin ich sehr gespannt auf die Folge, Simon. Die werde ich auf jeden Fall auch wieder hören, weil da gab es ja auch wilde Gerüchte drumherum.
Ja, also ich kenne die Geschichte ziemlich gut, weil ich guter Kumpel von mir war direkt betroffen. Er war derjenige, der das damals versehentlich fabriziert hat und das kann ich mal aufdröseln. Das ist auch nichts Wildes, aber für die Kollegen war es nicht so gut und fürs Heft war es auch nicht gut. Also letzten Endes war das dann auch so mit der finale Sargnagel, bevor dann die Lichter da ausgingen. Ja, und dann warst du bei der Bravo Screen Fun. Die hat's ja dann auch nicht mehr lange gemacht. Und dann.
Nee, genau, da musste ich lustigerweise auch ein bisschen schmunzeln oder habe ich mich an die Geschichte erinnert gefühlt, weil du hast ja auch in der ersten Folge so ein bisschen erzählt, wie das bei der PC Powerplay dann auch alles so ein bisschen schlechter wurde mit den Vollversionen und so weiter und so fort, und das war bei der Screen Fun genau das Gleiche, also wir haben das dann im Endeffekt noch ein Jahr lang versucht und hatten dann aber also erst so absurde Vorgaben plötzlich, also das Heft wurde ja im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, von, ich glaube, 12 bis 14-Jährigen gekauft. Es ging aber die ganze Zeit um GTA und alles, was halt 12- bis 14-Jährige so cool finden. Und dann war unsere erste Vorgabe, die wir bekommen haben von oben, das Heft muss kinderfreundlicher werden. Also ich glaube, wir durften gar nicht mehr über 18er-Titel berichten und 16er nur noch eingeschränkt und solche Geschichten. Also das war schon der erste Sargnagel. Dadurch haben sich natürlich die Verkaufszahlen auch nicht gebessert. Dann wurden uns eben auch die Vollversionen weggenommen, was der andere einzige Grund war, glaube ich, weswegen man das Heft gekauft hat. Und dann wurde noch das Papier vom Umschlag schlechter gemacht. Dann wurde das Papier innen drin schlechter gemacht. Also es wurde uns ein Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine geworfen. Und am Ende nach einem Jahr hieß es dann tatsächlich, ja, wir machen jetzt hier auch dicht. In Zukunft wird in irgendeiner Hinterhof-Garagenagentur jetzt hier noch das Heft weiter fabriziert. Die haben es dann aber, glaube ich, auch nur noch 3 oder 4 Ausgaben oder so geschafft.
Und dann haben wir uns wieder gesehen. Oder gab es da noch eine Zwischenstation?
Da gab es noch eine kurze, auch besonders absurde Zwischenstation. Matze Schweiger, von dem gerade eben schon mal ganz kurz die Rede war, hat in der Zwischenzeit in München bei einem kleinen bei einer kleinen Produktionsfirma gearbeitet, die für Premiere, den Pay-TV-Sender, eine Videospielsendung produziert haben eben. Und der hat mich da an Bord geholt. Das war aber so dermaßen absurd alles, dass ich da, ich glaube, nach 4 oder 5 Monaten schon wieder die Kurve gekratzt habe. Unter anderem auch deswegen, weil ich eben mitbekommen habe, genau, dass die alten Kollegen von damals Cypress mittlerweile bei Computec untergekommen waren und bei der mittlerweile in Games Aktuell umbenannten Videogames Aktuell Unterstützung gesucht haben. Und genau, so hat es mich dann nochmal nach Nürnberg verschlagen und haben wir nochmal unter dem gleichen Dach gearbeitet.
Ich habe mich sehr gefreut, als du dann damals zu uns gestoßen bist und die Katha beispielsweise, wir können es auch sagen, dass sie sich sehr gefreut hat, dass du dann da warst.
Das freut mich sehr. Ich habe mich auch sehr
gefreut. Das war auch eine lustige Zeit. Also da könnte man auch so ein paar Sachen erzählen, das glaubt einem auch keiner. Aber
das machen wir dann in Folge 5.
Folge 5 so müssen wir mal diese Zeit aufdröseln, ja. Muss man die Zwillinge fragen, ob die Bock haben, mitzumachen. Die haben erzählt. Ja.
Stimmt. Das wäre eine Idee.
Hast du sonst noch irgendwelche Stories, die du loswerden willst?
Oh, Simon. Zu viele, ehrlich gesagt. Also, das ist wirklich, man könnte über diese Zeit da in München ewig erzählen. Also, das war wirklich, also muss ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, warum, also, als ich dann endgültig diese Videospielsendung, die wir da produziert haben, ich glaube sogar wöchentlich eine Ausgabe mit 2 Redakteuren, einer davon war ich, und moderiert hat das immer eine halbwegs professionelle Moderatorin. Wenn die aber aus Gründen nicht konnte, musste einfach unser Praktikant ran, der stand dann da vor der Kamera. So ging's schon mal los. Und dann eines Tages, dieser Chef von dieser ominösen Firma, der hatte irgendwie noch die Sendelizenz von Games TV hieß das, glaube ich. Ich kannte das gar nicht. Das war auch in grauer Vorzeit mal auf Premiere oder sonst was, war das so ein Gaming-Sender, glaube ich. Hat nichts mit Giga zu tun gehabt, aber so in die Richtung, glaube ich. Und er hat diese Lizenz wieder ausgegraben und meinte, so, wir machen jetzt mit dem gleichen Team eine 24/7 Gaming-Sender. Da liegen ja noch ohne Ende Festplatten im Schrank. Da können wir das ganze alte Zeug, können wir einfach alles recyceln und dann machen wir so eine Stunde neues Programm am Tag. Erstens dachte ich mir so, wer will denn jahrealtes Gaming-Material irgendwie sehen hier auf diesen Festplatten? Kompletter Bullshit. Und dann waren wir schon völlig überfordert, diese eine Sendung in der Woche zu produzieren und sollten jetzt plötzlich noch eine Stunde am Tag irgendwie noch produzieren. Und dann, als dann klar wurde, unsere Schülerpraktikantin, die gerade da war, von Tuten und Blasen leider keine Ahnung hat. Sie war sehr nett, aber eben Schülerpraktikantin. Die hat wohl schon einmal in ihrem Leben Photoshop aufgemacht. Und die sollte dann, weil sie auch irgendwie die Tochter von einem guten Bekannten natürlich war, vom Chef, sollte die ganze Verpackung für diesen Sender gestalten. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich befinde mich hier gerade in einer Simulation und wo mir B bewusst wurde, nee, okay, jetzt hier aber ganz schnell ab durch die Mitte.
Ja, diese verrückten Sachen sind nicht nur bei Cypress passiert, sondern das gibt's halt, oder bei Computec. Nee. Das gibt's halt überall. Ja, rückblickend. Jetzt vielleicht nochmal so zusammengefasst, die Zeit bei Cyprus.
Wirklich, also ich kann und muss es so sagen, für mich in meinem Berufsleben die absolut beste Zeit meines Lebens. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich saß wirklich teilweise zu Hause auf dem Sofa und konnte nicht glauben, dass das jetzt wirklich mein Leben sein soll. Ich fand es fantastisch.
Ja, das ist, also ich blicke da auch sehr positiv drauf zurück. Es war nicht die beste Zeit beruflich in meinem Leben. Die kam dann später einfach, weil ich dann bei Computec habe ich halt echt ein paar Freundschaften geschlossen fürs Leben. Ich habe da meine Ehefrau kennengelernt. Also das sind dann nochmal so Momente, weißt du, die mich noch stärker damit verbinden. Aber so für den Start war das halt irre, was da passiert ist.
Absolut. Ja, also das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen zu dramatisch, um Gottes Willen. Ich bin auch sehr happy in meinem jetzigen Job. Ich hatte auch wahnsinnige Erlebnisse irgendwie in den letzten Jahren. Wirklich, also ganz kurz nur, gleich eine der ersten Projekte bei Studio 71 war damals, ich bin 2 Wochen nach Nepal geflogen mit Gronkh und Salazar und wir haben da so eine Far Cry 4 Promo-Aktion gefilmt. Das war im Endeffekt 2 Wochen Klassenausflug mit ein bisschen zu vielen Kameras dabei und solche Geschichten. Also das waren schon noch auch nochmal ganz, ganz andere Sachen. Aber so das Overall-Gefühl, das war wirklich so, also auch da eben, wie du schon sagst, da sind wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden. Natürlich war es auch so ein bisschen dieser Reiz des Neuen oder so, dieses so, wow, ich habe es echt geschafft, ich bin jetzt hier Teil von dieser Crew. Das hat es natürlich schon auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Aber ja, also so über die Länge dieser 3 Jahre gesehen, muss ich sagen, ich war also so lange so happy war ich, glaube ich, nie wieder.
Also beruflich war das schon echt krass. Und vor allen Dingen, dadurch, dass man ja so ins kalte Wasser geschmissen wird, wie wir am Anfang auch gesagt haben, dann lernst du auch einfach Dinge fertig zu machen, auch wenn die größten Widrigkeiten irgendwie im Weg stehen. Das stillt einen ja auch, finde ich. Also ich habe da viel gelernt einfach, dann später Sachen so umzusetzen.
Voll. Sehr, sehr guter Punkt. Genau, dieses, man lernt einfach so, hey, es muss nicht immer alles perfekt sein. Manchmal muss man einfach auch aus dem Gegebenen das Beste machen, aber solange man das versucht, meistens klappt es dann schon ganz gut. Ja.
Super. Stimmt. Ja, Markus, dann vielen lieben Dank für diesen Eindruck von oben, für die Perspektive.
Ey, danke dir.
Vieles hat ja das bestätigt, was ich mir so gedacht habe. Und ich wünsche alles Gute. Und vielleicht frage ich dich in ein paar Folgen nochmal. Also diese Computec-Zeit, da sind ein paar sehr lustige Sachen, die wir da auch zusammen erlebt haben.
Sehr lustige und sehr bizarre auch teilweise, das stimmt, ja, allerdings. Hey Simon, hat mich mega, mega gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Wirklich, ich hätte ja nicht gedacht, dass du darauf anspringst, aber umso mehr hat es mich gefreut, als die WhatsApp kam, ob ich nicht echt dabei sein will. Ich hoffe, ich konnte ein paar lustige oder interessante Einblicke auch liefern und bin sehr gespannt auf die nächste Folge.
Mit dem Hakenkreuz-Drama. Wunderbar. Dankeschön.
Also die nächste Folge hat es wirklich in sich. Das kann ich schon mal versprechen. Aber auch da gibt es wieder ein paar lustige Momente, die absurd lustige Momente einfach. Und wenn ihr die auch weiterhin hören wollt, dann nutzt gerne unsere Kommentarfunktion. Und schreibt uns das, dann machen wir das gerne weiter. Und wenn ihr schon auf rückspultaste.de seid, dann schaut euch doch einfach mal an, was da sonst so alles passiert. Abseits von meiner beruflichen Lebensgeschichte. Denn da haben wir dieses Jahr schon wieder so ein paar Folgen gemacht. Sebastian, finde ich, das sollten mehr Leute hören.
Ah, ja, finde ich auch. Gerade der Jahresrückblick 1980, der ist ein wilder Ritt, ein üppiger Ritt geworden. Der ist frisch erschienen, 3 Teile. Hört da mal rein. Das wird mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch anderweitig über den Tellerrand blicken, was unsere Produkte angeht. Und nächste Woche Dienstag, bei Trek am Dienstag, eine Besprechung von Star Trek Voyager wieder hören. Da geht's um die Folge Blood Fever, Ponfar. Und da dreht Jerry Taylors Sohn, das ist der Sohn der Chefin, so, der dreht mal richtig durch. Ja, der macht Köpfe mit Nägeln in der Folge. Da geht's richtig rund. Und ich habe für heute in einer Woche in unserem Filmpodcast Zauberlaterne einen Film gezückt. Das ist Lost Horizon von Frank Capra. Und der wird bald 90 Jahre alt oder ist schon 90 Jahre alt, der Film. Und trotzdem sagt er unglaublich viel über Gefühle, die Menschen über die Welt von heute haben.
Freue ich mich sehr drauf. auf dieses Gespräch mit dir. Das wird ein Film sein, den ich dieses Wochenende mir anschauen werde. Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
Eine Galaktisch aufs Ohr 2025 Produktion.